Guten Morgen, Felix.
Guten Morgen, Jan.
Was machst du denn da? Wieso fotografierst du mich?
Du bist gar nicht up to date. Recall heißt das. Ich mache alle paar Sekunden ein Foto. Das mache ich nur, damit ich noch einen Monat noch weiß, worüber wir gesprochen haben. Mache ich jetzt in jedem Meeting.
Uff.
Und damit hallo und herzlich willkommen zur Episode 109 des Fokus Unilinux Podcasts. Redaktionsschluss am 21.06. und aufgenommen am 24.06. Und mit dabei einmal der Jan.
Moin.
Und der Felix.
Moin.
Wie geht's euch? Wie war euer Juni? Machst du jetzt ein Foto wieder zwischendrin? Ach.
Bislang irgendwie sehr verregnet. Ich hoffe, das wird jetzt mal besser. Und ja, so langsam merkt man das Sommerloch. Die Termine werden ein bisschen lichter. Eigentlich ganz gut.
Ja, ich würde auch sagen, eigentlich bisher relativ entspannte Phase gerade. Ganz normal, keine besonderen Vorkommnisse.
Sehr schön. Ja, ich kann mich auch nicht beklagen. Wir nehmen auf eine Woche nach der SuseCon. Das heißt, ich habe die ganzen Eindrücke von der SuseCon positiv konnotiert natürlich mit nach Hause genommen und komme jetzt wieder im normalen, in Anführungsstrichen, Arbeitsleben an. War auf jeden Fall echt schön. Ich glaube, da habt ihr schon reingehört, liebe Zuhörer. Und ich habe noch mal so einen Konferenzbericht zusammengeschrieben. Den haben wir in den Shownotes verlinkt. Da gibt es auch ein paar Bilder drin. War auf jeden Fall eine sehr schöne Woche und hoffe, das können wir bald mal wieder wiederholen. Aber ich glaube, wir müssen erst mal kurz den Pun noch erläutern, den ihr da jetzt gerade gehört habt im Opening. Und zwar dreht sich das Ganze um eine An- und auch wieder, ja, man könnte sagen, Abkündigung von einer Funktion, die Microsoft Recall heißt. Das ist nämlich so eine smarte Suche, die einfach anhand von periodisch erstellten Screenshots, die dann einfach alle paar Minuten erstellt werden, eben ihr Datenreichtum sammelt. Und man kann dann einfach nach den Dingen suchen, die man auf dem Bildschirm hatte, ohne dass man selbst mitgeschrieben hat. Ja, das klingt nach einer tollen Funktion, oder? Hättet ihr das nicht gerne, Jan und Felix?
Ja, vor allem in der Demo dazu oder in der Vorstellung, da geht es ja um den Use Case, dass halt eine Frau, eine Person halt immer beim Browsen beobachtet wird und dass sie vor einer Weile irgendwie eine Handtasche gesehen hat, auch komplett unstereotypisch. Und dass sie quasi nach der braunen Handtasche sucht und dann, obwohl der Text der Webseite gar nicht braune Handtasche enthält, dann eben diese Handtasche als Fotosuche findet, weil sie da drüber gesurft ist. Wie praktisch. Wie praktisch.
Ja. Was macht das mit dir, Jan?
Also ich verstehe, dass das irgendwie nützlich sein könnte, aber ich möchte das eigentlich nicht. Also ich glaube, ich vertraue keiner Firma, das richtig zu machen und da irgendwie mit meinen Daten nicht Quatsch zu tun.
Ja, also ich sehe es ähnlich. Also ich meine, wir sind natürlich schon eine spezielle Bubble und damit meine ich jetzt so generell Menschen, die sich mit Linux und Open Source oder generell in der IT-Branche aufhalten. Da neigt man ja schon dazu, Dinge erstmal zu hinterfragen und auch abzulehnen. Das muss jetzt nicht notwendigerweise für die Menschen da draußen gelten. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das so gut finde, wenn irgendein lokales KI-Modell, das können wir, glaube ich, nochmal hier auch am Rand erwähnen, also das Ganze benötigt einen sogenannten Copilot Plus PC. Das sind aktuell vor allen Dingen neue ARM-Geräte mit dem Snapdragon X Elite. Da werden wir auch nochmal in der Episode drüber sprechen. Und Aussage von Microsoft ist, ihre Daten gehören ihnen. Und ja, die Bilder, die da eben angelegt werden, die werden dann halt eben einfach lokal abgespeichert und diese CPU oder diese SoC hat einen KI-Beschleuniger, eine NPU und die wertet das eben aus. Ja, also die Daten scheinen wohl erstmal nicht zu Microsoft zu fließen, zumindest wenn man dem Glauben schenken mag, so wie es da steht. Wir wollen ja niemandem was unterstellen. Und weiß ich aber trotzdem nicht, ob das so der richtige Use Case ist. Ich glaube, da gibt es andere Dinge, die ich eher auf so einer NPU machen wollen würde. Und ich weiß auch nicht, wie ich es finden soll, dass alle paar Minuten so ein Screenshot angelegt wird, wenn ich hier Dinge an meinem Rechner mache und im Web unterwegs bin. Ja, also vielleicht kaufst du gerade Geschenke für Partner, Partnerin und dann taucht das irgendwie auf, wenn man sich den Rechner auch teilt. Das riecht schon irgendwie ein bisschen nach Ärger, mal von der einen oder anderen sonstigen Internetaktivität abgesehen. Oder du wirst gescreenshottet, während du in der Arbeitszeit eine Runde Solitär spielst. Ich glaube, auch das könnte für Fragen sorgen. Schwierig.
Obwohl ich generell die Idee, das kommt später auch noch an ein, zwei Stellen, lokale kleine Netze quasi mit auf den Rechnern mit NPUs eben zu berechnen, also da die Modelle da laufen zu lassen. Das finde ich eigentlich einen relativ coolen Ansatz, der, glaube ich, auch viele Use Cases hat. Vor allen Dingen dann eben, gut, wenn natürlich die Datensammlung, die dazugehört, wenn die zum Beispiel sowieso schon da ist oder irgendwie ausgewertet werden muss. Ja, das mit den Screenshots ist vielleicht ein bisschen ulkig. Obwohl man oft, man könnte ja beliebige Modelle trainieren und du musst ja nicht nur quasi, was du meintest, du könntest ja auch gucken, okay, ist das Bild, das ich jetzt gerade sehe, sieht das irgendwie nach jemandem aus, der ein Excel-Sheet ausfüllt oder auch nach jemandem, der Minecraft zockt? Und dann könntest du...
Schwer auseinanderzuhalten, Felix.
Arbeitszeiterkennung. Lokales Arbeitszeit.
Ja, ich glaube, wir sollten denen keine weiteren Ideen pitchen. Das klingt alles zu dystopisch, dass es nicht passieren könnte. Was ich aber viel wilder fand, war, es gibt auf GitHub ein Projekt, das heißt Open Recall. Und da hat sich eine Truppe hingesetzt, die sowas in Python nachprogrammiert haben. Das gibt's für Windows, macOS und Linux. Hat ähnliche Funktionen, ist also eine Python-Anwendung, die halt Screenshots auswerten kann. Da gibt es auch verschiedene KI-Bindings, dass man halt einfach so Techniken ansteuern kann, die dann halt zum Beispiel rausfinden, ist das jetzt ein Word, was da läuft, oder ist das eine andere Applikation? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das als Scherz gemeint ist oder ob das wirklich ernsthaft weiterentwickelt werden soll. Im GitHub Repository, das wir verlinkt haben, ist auf jeden Fall eine rege Teilnahme am Code zu sehen. Also eventuell sprechen wir da später nochmal drüber. Bei beiden Projekten bin ich mir aber auch nicht ganz sicher, wo der Name herkommt. Ich hatte sofort Assoziationen zu Total Recall und das wäre dann auch die Software, auf die ich gerne warten wollen würde, bevor ich das auch tatsächlich einsetze. Kommen wir mal zum Feedback und den Ankündigungen. Und über Mastodon gab es einmal einen Kommentar von Stefan241. Er schreibt nämlich, auf der Suche nach einem deutschsprachigen Linux-Podcast bin ich auf euch und diese Folge gestoßen. Ganz großes Kino, vielen Dank für diese Einblicke. Auch genau in der richtigen Tiefe und kein oberflächliches Blabla. Hier läuft im Homelab unter anderem auch Proxmox und konnte vieles mitnehmen. Ich werde nun regelmäßig diesen Podcast hören. Vielen lieben Dank, Stefan. Das freut uns sehr zu hören. Danke für dein tolles Feedback und schön, dass dir die Themenauswahl gefällt. Wir hoffen, das bleibt auch so. Dann hat der Patrick vom Wartungsfenster-Podcast Grüße gehen raus über Mastodon nochmal ergänzt. Wir hatten ja in einer der letzten Episoden nach Tiernamen mit X gefragt. Ich glaube, das kam von dir, Jan, als wir über die neueste Ubuntu-Version gesprochen haben. Und Patrick schlägt vor, es gibt den, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Xenopus, der Krallenfrosch. Also hier, bitteschön, Jan, ist dein Tier mit X.
Ja, passt doch. Ist ja, glaube ich, auch nicht mehr so lange hin, bis es fertig wird, ne?
Ja, wir müssen mal die Liste durchgehen und ich glaube, wir müssen einfach mal ein paar Feature-Requests bei Ubuntu aufmachen und ein paar lustige Codenames vorschlagen. Wenn wir sonst nichts zum Code beitragen können, Marketing machen wir doch gerne. Kommen wir mal zum Aufreger des Monats. Und mir wurde was in die Timeline gespült diesen Monat, von dem ich erst dachte, dass es ein Scherz ist, aber das scheint wirklich authentisch zu sein. Und zwar gibt es jetzt ein KI-BIOS. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, KI-BIOS? Also jetzt irgendwie Firmware für KI-Gerätschaften oder so? Nein, es geht wirklich um eine KI-Fizierung des klassischen BIOS. Also das, mit dem man heutzutage eigentlich nicht mehr so viel zu tun hat, wo man vielleicht initial mal reingeht, um die Boot-Reihenfolge zu ändern oder die CPU-Beschleunigung für Virtualisierung zu aktivieren. Das soll jetzt ein schönes KI-Interface bekommen, damit man dann mit so einer Art ChatGPT mit dem BIOS reden kann und dann sagen kann, ich möchte gerne, dass du mir die Boot-Reihenfolge änderst. AI-BIOS wird das Ganze genannt und die Presseankündigung habe ich mal in den Shownotes verlinkt. Und ich bin mir sicher, es gibt viele gute Use Cases für KI, die auch wirklich einen Mehrwert haben. Da habe ich so ein bisschen meine Zweifel, lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. Wäre das was für eure Rechner, Jan, Felix? Seht ihr da ein Need für euch persönlich dabei?
Ich fasse das einmal an, wenn ich den installiere und dann eigentlich nicht mehr. Von daher, ich bin da nicht so oft. Ich sehe den Nutzen nicht.
Würde ich jetzt auch mal sagen. Es gibt manche, also diese generelle Klasse von Problemen, quasi so eine Chatbot-Abstraction-Layer zu irgendwas, was quasi vielleicht von der Syntax ein bisschen schwierig ist oder irgendwie nicht so leicht zu bedienen, sehe ich schon ein bisschen. Ich habe jetzt bei GitHub Trending war, glaube ich, irgendwie ein Ding zu SQL-Queries, dass du quasi das anflanschen kannst, dass du sagst, okay, du stellst eine relativ natürliche Frage und die wird dann übersetzt in die richtige Query und kommt dann aus der DB zurück. Mhm. Das, ja, kann ich zum Beispiel, solche Sachen, also generell die Klasse halte ich jetzt nicht für komplett sinnlos. An der Stelle ist es vielleicht ein bisschen zu deep. Also ich wüsste auch nicht genau, welcher Output daraus kommen sollte.
Ja, da bin ich auch noch skeptisch, aber wir werden mal gucken, ob da wirklich auch was bei rumkommt. Weil nicht alles, was angekündigt wird, muss ja auch notwendigerweise bedeuten, dass da auch ein konkretes Produkt bei rauskommt. Werden wir also bestimmt nochmal drüber sprechen. Kommen wir mal aber zu den tatsächlichen News des Monats, denn da ist die Liste auch wieder pickepacke voll. Ich schaue hier mal so auf die Liste und ich schlage vor, wir beginnen einfach mal. Und den Anfang macht wieder unser Security-Jan mit einem neuen CVE. Worum geht's denn bei CVE 2024-1086?
Da gibt es um eine Schwachstelle, die wurde von der amerikanischen CISA-Behörde gemeldet. Und das ist eine Schwachstelle, die erlaubt unprivilegierten Nutzern, ein Use-After-Free-Bug auszunutzen, um eine Local-Privilege-Escalation durchzuführen. Also kann man sich als normaler Nutzer dann zum Root machen. Und das erfordert unprivilegierte User-Namespaces und NF-Tables. NF-Tables ist, glaube ich, mittlerweile seit RHEL 8.0 oder 8.2. Also bei RHEL ist es Standard, bei Ubuntu ist es Standard. Ich meine, bei Debian ist es auch Standard. Das sind das Replacement für IP-Tables. Und diesen Bug gibt es auch wohl schon seit 10 Jahren. Also der Commit, auf den das zurückgeführt wurde, der ist aus dem Jahre 2014 und der wurde jetzt im Jahr 2024 gefixt. Und eine Person unter dem Pseudonym NotSelwyn hat im März einen Exploit dafür veröffentlicht und in dem Exploit stand drin, dass Kernel-Version 5.14 bis 6.6.14 betroffen sind. Und gepatcht ist das Ganze in 4.19.307, 5.4.269, 5.10.210, 5.15.149, 6.1.670, 6.6.15 und 6.7.3. Wer das hier da jetzt nicht mitgekommen ist, der kann gerne in die Shownotes gucken. Da haben wir das Ganze nochmal verlinkt. Und alle großen Distros haben schon gepatcht, weil das Ganze schwebt schon so ein bisschen seit Ende Februar im Äther und ist jetzt tatsächlich dann auch so ein bisschen hochgeschwappt.
Hut ab, dass du die Nummern gerade fehlerfrei vorgelesen bekommen hast. Ich habe ja echt gespannt, wie beim Fußballspiel zugeguckt und muss zugeben, nicht schlecht. Hätte ich nicht so hinbekommen. Kommen wir mal zum OpenSUSE Installer Agama in der Version 8. Das ist ein neuer Meilenstein des neuen Web-Installers. Der ist ja schon seit Januar 2022 in Entwicklung. Den hatten wir hier auch schon mal besprochen. Der wurde ursprünglich nämlich als D-Installer vorgestellt. Und das Branding haben sie jetzt aber vor einem Jahr schon geändert. Und jetzt heißt er eben Agama. Und in dem neuen Meilenstein, Agama 8, wurde Cockpit, was man ja aus dem Fedora und Red Hat-Kontext kennt, inzwischen als technische Basis ersetzt. Das heißt, das ist jetzt ein anderer Code, der unten drunter läuft. Und die verschiedenen Komponenten des Installers, die kommunizieren jetzt eben über HTTP statt D-Bus. Zu den neuen Funktionen zählt einmal die Konfiguration eines Bootloaders und die Partitionierung und Verschlüsselung und da sogar über TPM. Und das habe ich mal ausprobiert. Ich habe mir die ISO, die wir auch in den Shownotes verlinkt haben, mal heruntergeladen. Gibt es für verschiedene Architekturen. Habe das in der VM eben einfach mal ausprobiert. Und ich muss sagen, das sieht ganz nett aus. Also es ist wirklich ein einfaches Design. Es ist nicht überladen. Das ist ja die Kritik, die man bei dem alten Installer häufig hört, dass es so viele Menüpunkte und Untermenüpunkte sind und man gerade am Anfang so ein bisschen überfordert ist, wo man denn eigentlich hinklicken muss. Das ist hier nicht mehr der Fall. Das ist sehr überschaubar. Und das Ganze scheint einfach ja ein vollwertiger X-Server mit einem Firefox zu sein, was da gestartet wird. Denn es ist halt so ein Kiosk-Mode, habe ich rausgefunden. Und der Installer, der hat an der Seite so einen Debug-Log-Knopf. Ich glaube, das ist vor allen Dingen jetzt für die Entwicklungsphase interessant, wenn man nochmal sich die Logs anschauen möchte, warum jetzt was spezifisch nicht funktioniert hat. Da habe ich einfach mal drauf geklickt. Ja, und da ging eben der Firefox-Download-Dialog auf. Und das war dann relativ eindeutig, dass das wohl ein Firefox sein muss, der da läuft. Einzige Kritik, die ich jetzt bisher geben kann, ist, dass der Installer die Bildschirmbreite nicht vollständig ausnutzt. Ja, also ich habe hier so einen 16:10 Bildschirm, habe das dann eben im Vollbildmodus gehabt und da wurde dann im Prinzip nur die Mitte des Bildschirms dann auch wirklich gefüllt und links und rechts waren sehr große Ränder. Aber ich glaube, ab einer gewissen Pixelauflösung lässt sich das vermutlich nicht vermeiden. Ja, das habe ich genutzt, habe mir mal so ein aktuelles OpenSUSE installiert. Das hat sehr gut funktioniert. Auch nach dem Reboot hat alles so ausgesehen, wie es sein soll. Und in den Shownotes haben wir auch nochmal die Roadmap verlinkt, denn in Kürze soll nämlich der nächste Meilenstein Agama 9 erscheinen. Also vielleicht in irgendeiner der nächsten SUSE-Hauptversionen vielleicht schon auch anzutreffen. Bei Linux 6.10 und 6.11 gab es auch News und Jan erzählt uns welche.
Genau, wir haben, um genau zu sein, haben wir sogar News über drei verschiedene Linux-Kernel, und zwar bei 6.8, dass er jetzt End of Life ist, und das Upgrade auf 6.9 wird empfohlen, ist allerdings auch kein LTS-Kernel, also da muss man dann am Ball bleiben. Bei 6.10, das ist jetzt so für Mitte, Ende Juli diesen Jahres angedacht, der erste Release-Kandidat ist raus, und damit ist dann auch der Code-Freeze schon nahezu da, oder der Feature-Freeze zumindest. Mit dabei ist Rust auf 64-Bit RISC-V. MSEAL als neues Syscall ist dabei. Das erlaubt es Entwicklern, Speicherbereiche, die sie vom Betriebssystem kriegen, zu markieren, dass sie unveränderlich sind. Das heißt, ein Angreifer kann dann nicht Speicher, den zum Beispiel Chrome als Read-Write markiert hat, nachträglich noch als Execute markieren und so irgendwie dynamisch Code ausführen. Auch mit dabei ist besseres Speichermanagement für AArch64. Und es gab einen Change-Request, der kam per Brief aus dem Gefängnis. Und zwar von Hans Reiser.
Hm.
Da hatten wir, glaube ich, in einer der vorherigen Folgen darüber berichtet, dass ReiserFS aus dem Kernel fliegen soll. Und Hans Reiser hat jetzt in diesem Brief darum gebeten, dass Michael Gilula, Konstantin Schwachko und Anatoli Pinchok bitte in die README, in den Credits ordentlich hinzugefügt werden sollen. Zumindest für die letzte Version, in denen ReiserFS noch im Kernel ist. Ich habe da so ein bisschen überflogen nur, und scheinbar gab es da irgendwie einen Streit zur Entwicklungszeit. Und die Namen stehen da drin, aber dann stehen dahinter solche Kommentare irgendwie, selbst zerstörerisches Verhalten hat irgendwie dem nicht weitergeholfen. Und scheinbar hat Hans Reiser da jetzt Einsicht gezeigt und darum gebeten, dass alles negativ gelöscht werden soll, dieser Streit beigelegt werden soll, und der Change Request wurde auch so akzeptiert. Und ich glaube, es gibt nicht viele nette Worte über Hans Reiser, aber das ist doch, ohne die Story jetzt tiefer zu kennen, ist das eine ganz schöne Wendung. Genau. Auch mit dabei sind Performance-Verbesserungen für BetaFS. AMD Zen 5 bekommt jetzt akkurate Frequenzmessungen in CPU-Power. Es gibt bessere Performance bei unverschlüsselten Dateien auf FS-Crypt-Dateisystemen. Es gibt neue Soundtreiber für AMD und Intel-Plattformen. Es gibt für diverse Laptops CPI-Fixes. Und ja, dann gab es noch viele kleine Änderungen, und wer das genau wissen möchte, soll in die Shownotes schauen. Und jetzt, wo 6.10 schon so halbwegs fest ist, kann man auch mal einen Blick Richtung 6.11 wagen. Und damit dabei, das hat Linus jetzt schon reingemerged, ist der erweiterbare Scheduler, mit dem man, also den kann man selber programmieren, ohne den Kernel neu zu kompilieren, mit eBPF. Und damit geht natürlich irgendwie so ein bisschen von der Verantwortung für den Scheduler an die UserInnen ab. Das heißt, wenn irgendeine Anwendung dann deadlockt und da läuft ein Custom Scheduler, dann sagen die Kernel-Entwickler, ja, können wir nichts machen. Und gedacht ist das wohl für Nischenanwendungen. Da stand in dem einen Artikel, dass zum Beispiel Facebook das für ihre Werbeanalyseplattformen nutzen, wenn bestimmte Anwendungen, also wenn die Anwendung so dolle optimiert werden soll, dass selbst der Linux-Scheduler irgendwie mithelfen muss, dann ist das für einen gedacht. Ich glaube, bei Chrome OS ist das auch irgendwo mit drin. Und ja, es gibt auch geplant sind weitere Verbesserungen an bcachefs. Ich glaube, da hatten wir auch in einer der vorherigen Folgen drüber berichtet. Und sonst ist noch nichts Großes geplant für 6.11. Ja, und jetzt hat Felix noch News zu Raspberry Pi für uns.
Ja, das führt sich so eine Story weiter, die wir auch schon mal angeteasert hatten. Also jetzt ist es soweit, in der letzten Folge haben wir gesagt, jetzt soll es wirklich passieren, und jetzt ist es tatsächlich passiert. die Raspberry Pi Limited ist quasi jetzt an der Londoner Börse, wird da gehandelt. Einstieg bei 385 Pence Sterling, zwischendurch mal hochgestiegen direkt auf 440 und hat sich jetzt so bei 375 stabilisiert. Was das heißt, wir sind keine Börsenexperten, das ist kein Finanzpodcast, keine Ahnung. auf jeden Fall wirkt es aber so, dass sie zumindest einen großen Teil des Kapitals, das sie eben einnehmen wollten, mit dem Ausgabepreis dann auch wieder einspielen konnten. Es ging ja vor allen Dingen darum, halt ja Mittel zu sammeln für quasi der angegebene Zweck nach Blog-Ankündigung auf dem Raspberry Blog ist Raise Money to Finance Sustainable Expansion of our Educational Activities. Das heißt im Prinzip, ja, einfach um die angegebenen Visionen der Raspberry Limited umzusetzen, inwiefern die Bildung über Kleinstrechner, also die, ne, die Möglichkeit, vor allen Dingen jungen Leuten überall auf der Welt Zugang zu Kleinstrechnern zu ermöglichen, um dann halt so ein Bildungsding zu machen. Aber ob das der Kern der Unternehmung ist, muss jeder so ein bisschen für sich bewerten. Auf jeden Fall ist das erstmal der Punkt, ne? So wie es gedacht ist, so hat das funktioniert. Und so würden wir das erstmal als abgehakt betrachten. Was auf jeden Fall ganz interessant ist und wahrscheinlich auch so ein bisschen den Bogen schlägt zu unserem Intro, ist die Ankündigung eigentlich oder halt jetzt Veröffentlichung Raspberry Pi AI Kit. Das wäre so eine Sache. Daran, an diesem konkreten Beispiel, finde ich, sieht man, dass ja KI-Verarbeitung oder in dem Fall halt einfach Nutzung von ja, neuronalen Netzen irgendwie an der, ja, auf der kleinsten Ebene, man sagt ja immer so schön Edge-Verarbeitung, dass das auf jeden Fall auch ein Ding sein wird, das uns jetzt in Zukunft mehr beschäftigt. Die Auslieferung, da, also bei diesem AI-Kit, long story short, geht es darum, das ist ein Zubehör-Kit für ein Raspberry, also ein Raspberry selber ist nicht dabei, es gibt ein M2-Head und dazu ein Halo L8-Beschleuniger NPU-Karte. Das Ganze für $70. Und mit diesen beiden Bausteinen zusammen, ne, das M2-Head eben für die Schnittstelle, damit man die Karte überhaupt anstecken kann, damit kann man eben einen Raspberry dazu ermöglichen, eben beschleunigt bestimmte Modelle lokal zu rechnen. Das Ganze hat auch zum Beispiel eine native Kompatibilität mit der AirPiCam. Das heißt, wenn man das Ding ansteckt, dann die neueste Version auf dem Raspberry 5 mit der AirPiCam-App kann schon quasi bestimmte Video-Nachbearbeitung oder Live-Bearbeitung über diese NPU halt durchführen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, das sieht man auch an einigen neuen Prozessorgenerationen generell, dass das Vorhandensein einer NPU wird wahrscheinlich ähnlich wie bei einer GPU so ein bisschen zum Standard gehören in Zukunft, denke ich mal. Also, ja, und so werden halt bestimmte Netze, auch diese Firma, die da halt diese Halo 8-Karte baut, die hat auch bestimmte Netze schon oder bestimmte Modelle. Man weiß ja nicht überhaupt direkt ein Netz dahinter steht, aber auf jeden Fall ein Modell halt mit oder vortrainiert, die da halt ausgeliefert werden. Und die kann man eben optimiert auf diese NPU-Hardware direkt für verschiedene Aufgaben nutzen. Was ich glaube auch wahrscheinlich für einige Bastelprojekte ganz cool sein wird. Also für einige Anwendungen, wo man ja sagt, okay, keine Ahnung, erkenn mal, was dir da vor die Linse läuft mit der AirPiCam oder für bestimmte Sachen wird das, glaube ich, ziemlich cool sein.
Ja, da kann ich mir das auch echt gut vorstellen bei so Projekten. Und die 13 TOPS, also die Trillions of Operations per Second, ist ja gar nicht mal so schlecht für so eine NPU, für so ein kleines Gerät, ne? Also ich habe jetzt nicht die Kennzahlen im Kopf, aber ich habe neulich mal so ein paar Benchmarks gesehen von anderen NPUs, von größeren Geräten, also von Laptops oder sowas, von aktuellen Prozessoren. Und das ist jetzt gar nicht so extrem weit weg. Das war ja immer so der Kritikpunkt, dass man so ein Raspberry Pi gar nicht für so eine Objekterkennung zum Beispiel machen will, ne? Welcher Vogel sitzt denn da jetzt bei mir gerade in meinem Vogelhaus im Garten zum Beispiel? Da war das ja viel zu langsam für. Und ich glaube, das kann sich damit jetzt ändern. Ansonsten gibt es NixOS in der Version 24.05, Codename Uakari. Das ist eine Primatengattung der Kurzschwanzaffen, die im Nordwesten Südamerikas leben. Ich bin mir sicher, liebe Zuhörende, diese Informationen wolltet ihr unbedingt haben. Und bei dem Release gab es 2491 Beitragende, die insgesamt über 47.000 Commits geschrieben haben. Es gibt 17.777 neue Pakete. 16.249 wurden aktualisiert und 9.393 entfernt. Es gibt 145 neue Module und 23 davon wurden entfernt. Der Standard-Kernel springt von der Version 6.1 auf 6.6 und auch bei den Desktops gibt es einige News. Es gibt GNOME 46, KDE Plasma 6, Cinnamon 6, Mate oder Mate in der 1.28 und es gibt auch jetzt erstmalig Lumiri. Das ist der Ubuntu Touch Desktop, der euch vielleicht bekannt vorkommt. In den Shownotes haben wir einmal die Release-Notes verlinkt. Da auf jeden Fall mal reinschauen und gucken, ob es für eure Applikationen oder eure Serverdienste, die ihr da benutzt, Breaking Changes gibt. Also gerade auf dem Server wird das ja auch gerne eingesetzt und da habe ich hier und da gehört, da gerade so in Richtung Mail gab es, glaube ich, irgendwas, wo es ein Workaround gab die ersten paar Tage. Also wenn ihr Early Adopter wart, dann seid ihr da vielleicht schon reingestolpert. Aber schadet generell nie, da mal reinzugucken. Das ist immer sehr gut und sehr ausführlich dokumentiert. Das können wir jetzt natürlich in der Kürze dieses Podcasts gar nicht alles im Detail besprechen. Ebenso wie die Historie von 20 Jahren Foronix. Ein tolles Jubiläum, oder Jan?
Genau, das Ganze hat vor 20 Jahren angefangen. Am 5.6.2024 sind die 20 Jahre alt geworden. Und in dem Artikel stand auch, dass es ungefähr 10 Jahre her ist, dass es innerhalb von 24 Stunden keinen neuen Artikel gab. Da
das ist schon, also ich glaube, an deren Stelle wüsste ich gar nicht, worüber ich da alles reden soll. Also so an einem Sonntagnachmittag passiert da groß was über Linux. Auf jeden Fall sehr beeindruckend. Es wurde auch kurz über die Probleme mit den Werbeeinnahmen und die gestiegene Zahl an Werbeblockern in den vergangenen Jahren geredet. Und zusätzlich dazu gab es eine Anzahl, also eine Liste mit den beliebtesten Artikeln der letzten, ich glaube, der letzten 20 Jahre, also all time. Und mit dabei, ich habe mal so ein paar lustige rausgesucht, warum LLVM besser ist als GCC mit Eric S. Raymond, der Linux 3.0 RC1 Release, weil ich weiß nicht, wer sich noch dran erinnert, wir sind ja ewig auf dieser 2.6er Patchline hängen geblieben. Und irgendwann hat Linus dann gesagt, komm, bevor wir jetzt hier die 100. Version raushauen, wechseln wir auf 3.0. Und genau, noch ein Artikel war das Kodi Netflix Plugin. Kodi ist, glaube ich, so ein Media Center auf Linux Basis.
Ja.
Und der Artikel, darüber haben wir auch berichtet, dass Linus von einem Intel zu einem Threadripper von AMD gewechselt ist. Und wer den Rest spannend findet, der kann gerne mal in die Shownotes gucken, da habe ich nämlich den Rest verlinkt.
Cool, spannend. Ja, also ich finde das auch gut. Also Foronix ist auch eine meiner Lieblingswebseiten. Wenn es um News geht, man hat ja so seine üblichen 4-5 Seiten, die man über RSS abonniert hat und dann mal reinliest. Und die sind wirklich aktiv. Also um deine Frage zu beantworten, Jan, auch so Sonntagnachmittags, wenn du da mal den Feedreader aufmachst, da gibt es da teilweise auch echt vereinzelte Artikel. Ich frage mich auch, wie die das hinkriegen zeitlich so. Also der journalistische Aufwand ist bestimmt kein leichter und wir haben ja auch immer einige Stunden, die in die Vorbereitung gehen und jetzt stellt euch mal vor, wir müssten das täglich machen. Wäre bestimmt nicht so einfach zu leisten. Ebenfalls neu den Monat war einmal SLES und OpenSUSE Leap 15 Service Pack 6. Das ist erschienen, also SLES 15 SP6 jetzt während der SUSECon und OpenSUSE Leap 15 SP6, ich glaube 2 Wochen vorher. Da gab es auch Betas, die haben wir ganz kurz angerissen in den letzten Episoden und jetzt sind eben die finalen Versionen erschienen. Für OpenSUSE Leap 15 ist das auch der letzte Service Pack, also sollte ja eigentlich auch SP6 gar nicht geben für OpenSUSE Leap. SP6 wird da dann eben bis Ende 2025 gewartet und Leap 15.5, wenn ihr das noch einsetzen solltet, liebe Zuhörer, dann wird das ab jetzt noch genau 6 Monate gepflegt und bis dahin müsstet ihr auf SP6 migriert haben. Und für SLE 15 erscheint dann auch noch ein letzter SP7. Da ist gerade der Feature Freeze. Der wird dann Mitte 2025 erscheinen und wird dann, und das ist echt verrückt, mit LTSS, also mit diesem Longtime Service Pack Support, den man kaufen kann, bis 2037 gewartet. Das heißt, die machen jetzt einen Feature Freeze für eine Software, die halt so ein Jahr vor dem Jahr 2038 Problem noch gewartet wird. Das ist doch verrückt, oder? Also ich stelle mir das ganz schön schwierig vor, so lange Support zu leisten. Und dann ist natürlich der Gesamtlebenszyklus von SLE 15 auch wirklich sehr, sehr lang gewesen. Ich glaube, wann kam das raus? 2020 oder irgendwie sowas? Oder 2021? Und dann ja mal eben bis 2037. Wahnsinn.
Das macht einen natürlich auch so ein bisschen ehrfürchtig, wenn du dann da, wenn es dann heißt, ja, zieh mal eben eine VM hoch, installier da mal irgendwie ein Betriebssystem drauf, dann lass wir erstmal so stehen. Und dann stellst du dir vor, ja, in 10 Jahren meldest du dich hier an und es ist immer noch selbes Betriebssystem. Und ein bisschen spannend.
Ich vor allen Dingen 2 Assoziationen. Die eine wäre so ein klassisches Zitat von Oma: Ob wir das noch erleben? Und das andere, wäre ja auf der anderen Seite, muss man sich, glaube ich, so ein bisschen dran gewöhnen, dass auch, es kommt ein bisschen drauf, ich weiß es nicht genau, zum Teil ist es ja auch so, Brücken halten ja auch nicht nur 3 Jahre.
Ja.
Und wenn man halt so IT, wirklich Infrastruktur, jetzt sagt, okay, es ändert sich mehr, die Gesellschaft baut generell mehr auf IT im Allgemeinen, dann kann man auch, glaube ich, nicht mehr jeden Service dauernd anfassen. Also
ja,
du musst schon so ein bisschen stabiler das bauen, das muss auch mal eine Weile halten. Und ne, entweder automatisiert regelmäßig gepatcht werden. Klar, es ist jetzt nicht wie wirklich eine Brücke oder, keine Ahnung, eine Mauer, die jetzt einfach so 100 Jahre da rumsteht und gar nicht gewartet werden muss. Aber ich glaube, so ein bisschen stabil und langlebige Zügel muss man sich wahrscheinlich drauf einstellen.
Ja, ich habe gerade mal nachgeguckt, 2018 kam SLE 15 raus. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich von dem Maximum, was man mit Zusatz auch subventionieren kann, ausgeht, dann sind das 19 Jahre, die Software dann gewartet wurde. Und ich finde, da hätte man das auch LLLTS nennen können, also so wirklich long term, weil das wird dem echt gerecht. 19 Jahre ist verdammt lange.
Es wäre eine Frage, ob es einen inoffiziellen Rekord gibt für den Server mit der höchsten Uptime. Das ist der eine Server, der läuft schon seit 60 Jahren.
Genau, noch mit Slash 8.
Langsam könnte man überlegen, ob man dann von LLLTS irgendwie auf XLTS geht, also dass man da so auf die Kleidungsgrößen geht, so XXLTS.
Sehr gut. Ja, kommen wir mal kurz zurück zur SP6. Da ist jetzt auch der Linux-Kernel geupdatet worden. Es war vorher ein 5.15er, wenn ich es richtig weiß, und jetzt ist es ein 6.4er-Kernel. Der bringt viele neue Treiber mit für Hardware, die in der Zwischenzeit erschienen ist, und auch viel ButterFS-Optimierung. Bei den Desktops gibt es noch KDE Plasma 5.27, GNOME 45 und XFCE 4.18. Und auch spannend, es ist Cockpit eingebaut worden. Also wir reden über diese Web-Management-Lösung, die wir von Fedora und RHEL kennen. Und unter anderem vermutlich wegen VM und Container-Management, denn da wurde auch nochmal Podman 4.8 eingebaut, eine neuere QEMO- und KVM-Version. Und damit man das auch schön lange bis 2037 über eine GUI verwalten kann, ist es vielleicht nicht verkehrt, da Cockpit drin zu haben. Und ansonsten gibt es noch neuere Versionen der Programmiersprachen und Stacks, aber da spare ich mir mal die Versionsnummern. Link zu den Release-Notes finden sich in den Shownotes. Und das nächste Thema ist eins, das ich persönlich sehr spannend finde. Es hat mit Hardware zu tun. Und Felix, was hast du uns mitgebracht? Was gibt's Neues, worauf wir uns freuen dürfen?
Ja, das ist tatsächlich ein ganz spannender Komplex. Eigentlich fast viele von den Themen, die wir einfach nur aufgrund von, keine Ahnung, einem Hint, irgendeiner Schlagzeile nochmal aufgreifen, sind ja richtige Rabbit Holes, in die man sich immer wieder vergraben kann. Und so ist das nächste Thema auch RISC-V. Es ging um die Ankündigung, und zwar hat Canonical ein Announcement gemacht, dass sie in Kooperation mit zwei anderen Firmen, mit nämlich Deep Computing und Space MIT, einen RISC-V-Laptop, oder eigentlich, es gibt einen Laptop von, ich weiß, wer ist denn der Hauptproduzent davon? Ist das Space MIT? Die machen ja, ich glaube, Deep Computing macht den. Und genau, und das Default-Betriebssystem wird eben Ubuntu sein. So, da waren sie ganz stolz auf die Kooperation, haben das ein bisschen veröffentlicht. Und ich finde, es ist ein ganz spannender Komplex, weil das so eine Mischung ist aus quasi, zum einen geht es natürlich um die Hardware-Architektur, klar, offensichtlich. Also es geht halt darum, okay, was kann ich eben mit RISC generell anders machen, vielleicht ein bisschen optimierter machen als mit x86 CIS quasi. Aber auch im Vergleich zu ARM, welche Lizenzen spielen da im Hintergrund eine Rolle? Wer beherrscht eigentlich diesen Markt? Das ist quasi eigentlich das Spannende. Also im Moment, dadurch, dass es auch technisch der Unterschied zwischen, auch ne, manche sagen auch durch diese Geschwindigkeitszuwächse quasi auf den Sachen, ist das jetzt nicht mehr so krass. Also dass jetzt ein ganz neuer x86, ne, je nachdem, was man damit halt macht, auch weil die auch schon ein paar Optimierungen haben, dass es jetzt nicht unbedingt so ist, dass man jetzt sagt, nur weil man jetzt ein RISC hat, ist das jetzt, oder RISC-V hat, ist das jetzt auf jeden Fall direkt Burner viel schneller. Aber dass es zum Teil auch eben davon geht, einfach wem dieser Markt gehört. Dass einfach die x86-Prozessoren nur von Intel und AMD hergestellt werden. Und dass die ARM-Prozessoren, dass die halt relativ hohe, zum Teil Lizenzgebühren an dieser ARM Limited erfordern, wenn man die halt baut. Und dass das quasi auch hier selbst, also auf das auf jeden Fall auch möglich ist, ja auch ein Pfad, wie man das quasi bei Apple gesehen hat, durch den M1 quasi diese ganzen Sachen. Die werden auch einiges an Customizing da gemacht haben. Man weiß ja auch nie genau, was die Firmen da untereinander für Deals machen. Aber dass eben die Standardarchitektur von RISC-V erstmal frei ist, so, das war quasi, ich habe einen Artikel dazu gefunden, der es nochmal ein bisschen erklärt, haben wir euch verlinkt, von einem Blog, der ist PyCockpit, und da so ein bisschen RISC-V, quasi deswegen auch der Bogen zum Linux-Podcast, dass Linux der quasi, ja, der Computer, Chip-Plattform so, dass man erstmal, wenn man dazu technisch in der Lage ist, erstmal zumindest von der Lizenz sich erstmal ein RISC-V an der Architektur bauen kann, und dass deswegen das auch relativ beliebt ist, zum Beispiel in China. Und dass das daher kommt, dann auch dieser Drive. Das sind halt, ne, also diese Deep Computing ist eine Firma mit Sitz in Hongkong, und Space MIT, der Prozessorhersteller, ist halt eine chinesische Prozessorfirma. Und dass das für da natürlich auf dem Markt besonders attraktiv ist, sich zum Teil eben von Intel und AMD unabhängig zu machen. Und also ist irgendwie ein ganz spannender Nebenschauplatz, der halt dann nicht nur eine technische Komponente hat. Auf der anderen Seite ist es natürlich technisch ein interessanter Trend und vor allen Dingen für alle, die eben auf dieser RISC-Plattform entwickeln wollen, also auf der RISC-V-Plattform entwickeln wollen und da vielleicht auch Builds machen müssen, ist natürlich gut, wenn es dann ein Entwicklungsnotebook gibt, dass das eben auch ne, dann kann und das irgendwie eine gewohnte Softwareumgebung hat. Und da ist dann natürlich ein Ubuntu ein perfektes Beispiel. Ne? Wenn ich ein Ubuntu-Notebook habe mit RISC-V, dann kann ich natürlich für eventuell kommende RISC-V-Server irgendwas quasi Portabilitätstests machen. Es geht ja auch viel darum, einfach den zum Beispiel den Linux-Kernel gewisse Sachen da zu machen, dass das eben kompatibel ist. Das ist, glaube ich, auch schon ganz, ganz spannend. Und tendenziell ist es ja so, dass man sagt, okay, eine offene Architektur, das ist natürlich ist es praktisch, wenn man sich jetzt vielleicht nicht unbedingt mit den zwei großen Firmen unterhalten will, aber es ist natürlich auch für alle Leute in unserem Kosmos interessant, ne, wenn man einfach erstmal eine offene Hardware-Plattform hat. So. Ja, von daher sehr spannend.
Cool. Ich habe mir mal parallel diese Webseite angeschaut, also dieses Notebook, das du da erwähnt hast, das DC Roma RISC-V. Das gibt es jetzt in der zweiten Generation. 8-Core-CPU sehe ich gerade mit 2 GHz. Bis zu 16 Gig DDR4 RAM. Das ist natürlich, also wenn man wirklich selbst Software schreibt, bestimmt interessant. Vollmetallgehäuse, Full-HD-Display. Aber bist du halt auch trotzdem bei 460 bzw. 560 Euro, je nachdem, wie viel RAM du haben willst. Das natürlich, das muss man sich auch als Entwickler, als Entwicklerin auch leisten können wollen.
Ja. Ja, was ganz cool ist, das ist quasi, dass die Bewegung ist auch ein bisschen größer noch als quasi nur so dieses eine quasi Notebook von der Firma. Und zwar verfolgen wir ab und zu auch mal, was beim Framework-Projekt so passiert. Und da gab es eben auch eine Kooperation mit besagter Firma Deep Computing aus Hongkong. Mm. Und die haben eben ein Mainboard quasi gebaut. Das haben die quasi, war das erste Mal, dass ein Partner quasi gesagt hat, okay, hey, ihr habt so ein cooles Framework-Projekt irgendwie. Wir wollen auch quasi ein Stück Hardware für diesen Kosmos liefern und haben eben auf der Basis von wahrscheinlich auch dem Space, also auch wahrscheinlich dem Space MIT, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche, wahrscheinlich nicht, ist ja eine chinesische Firma, wahrscheinlich die Space Meet oder so, oder Space Meet, weiß ich nicht. Auf jeden Fall auch auf Basis davon eben ein Mainboard mit RISC-V gebaut. Und das kann man eben dann auch in seinem Framework-Notebook verbauen, was natürlich auch dann eine Alternative ist, wenn man sagt, hey, ich will Sachen mit RISC-V machen.
Ja. Es fehlt noch der Hashtag, Felix.
Und wollt ihr euch jetzt direkt quasi ein neues Notebook holen? Ins kalte Wasser springen? 2, 1, Riskio.
Also ich finde es total spannend, und dass es da halt auch schon mehr Geräte gleich gibt. Also das Gerät, von dem wir es gerade hatten, weiß ich nicht, ob ich da sofort mit dabei wäre. Weil ich habe auch gerade gesehen, das kommt mit Ubuntu 23.10 und ist doch bald EOL. Aber so Framework hat ja schon bewiesen, dass sie gute Hardware bauen können. Und wenn es da einfach so als Snap-in noch ein anderes Mainboard gäbe, ich glaube, da wäre ich vermutlich nicht abgeneigt, wenn ich so ein Gerät hätte, einfach um mal damit herum zu experimentieren.
Genau, für mich ist RISC-V noch so ein bisschen so abstrakt. Ich glaube, ich hatte das irgendwie einmal so ein bisschen überraschend, dass ich habe mir irgendwas gekauft und da war da so ein FPGA drin mit einem RISC-V-Kern. Aber so richtig zum Anfassen hatte ich da noch nichts, von daher wäre das vielleicht ganz interessant, einfach mal zu gucken, wie übersetzen sich so meine Workflows auf RISC-V. Ich muss sagen, mit dem Mac habe ich ja den Sprung von x86 auf ARM gewagt und das war nahezu egal eigentlich so. Also das merkt man größtenteils gar nicht, dass man auf ARM gerade ist. Es gibt manchmal so, also selbst in VMs funktioniert Rosetta, dass man da irgendwie Binaries durchgeben kann. Das merkt man wirklich nur an den letzten Randfällen. Ich glaube, das ist bei RISC-V wird das noch nicht ganz so gut sein. Aber ich bin ja auch so ein Low-Level-Fuchs. Ich würde mich da ja auch richtig reinhacken. Ganz spannend.
Auf jeden Fall. Da würde mich mal auch interessieren, was ihr darüber denkt, liebe Zuhörende. Also wenn ihr da Feedback habt oder uns mitteilen wollt, was ihr mit so einem Gerät machen wollen würdet, schreibt es gerne über die üblichen Kanäle, also per E-Mail an podcast@sva.de oder über Social Media, über den Hashtag, den Fix gerade schon gesagt hat, 2-1-RISC-IO, da freuen wir uns, euer Feedback zu lesen. Ich habe noch eine weitere News von der SUSECon mitgebracht. SUSE Linux Micro 6.0 ist erschienen und ihr habt es vielleicht rausgehört, wenn ihr im SUSE-Kontext unterwegs seid. Ich habe jetzt nicht Slash Micro, sondern SUSE Linux Micro gesagt, denn anscheinend ändert sich das Branding. Also ich habe in den Release Notes gesehen, das heißt da jetzt schon SUSE Linux Micro, aber die Webseite heißt noch Sli Micro. Und ich glaube, das wird jetzt halt sukzessive geändert, um Verwechslungen mit Slash zu verhindern. Denn mit Slash assoziiert man ja das konventionelle Linux-Betriebssystem und Sli Micro bzw. SUSE Linux Micro ist ja ein komplett anderer Ansatz. Und das entspricht dem, was wir die letzten anderthalb Jahre auch als ALP immer wieder mal hier aufgegriffen haben. Das ist nämlich ein sogenanntes Immutable Linux-Betriebssystem. Also um es kurz nochmal zusammenzufassen, Hauptunterschied, es ist nur in bestimmten Teilen schreibbar, zum Beispiel so Dinge wie var für die Logs oder home für das User-Home. Der Rest ist größtenteils read-only und wir haben transaktionale Updates. Das heißt, die werden entweder alle komplett als Transaktion, alle Schritte, alle Updates eben ausgeführt oder eben gar nicht. Und man kann auch ältere Versionsstände wieder booten. Das heißt, der Bootloader hat eine Integration in ein Butterfs-Dateisystem, das in der Lage ist, mit Snapshots zum Beispiel alte Stände festzuhalten. So in aller Kürze. Ja, und da ist jetzt die neue Version erschienen. Das ist halt vor allen Dingen für Edge- und Container-Use-Cases gedacht. Das lässt sich nämlich wunderbar in SUSE Rancher Prime, RKE2 oder K3S integrieren. Und da hat man das ja auch schon bisher in anderen Versionen gesehen. Also Sli Micro 5 war ja auch ein Produkt, das lange gepflegt wurde, das auch immer noch gepflegt wird. Und Linux Micro 6.0 ist jetzt die nächste Iterationsstufe. Das hat einen Linux 6.4er-Kernel, Python 3.11 und es ist sogar ein Upgrade von Sli Micro 5.5 unterstützt und auch möglich. Dokumentation findet ihr in den Shownotes. Hast du das eigentlich mal irgendwo angetroffen, Jan? Du machst doch auch relativ viel so in Richtung Kubernetes, RKE, K3S und Rancher.
Ich glaube nicht bewusst. Gerade so bei Rancher oder so verliert das einzelne Betriebssystem auf den Nodes relativ schnell an Bedeutung und dann ist da, man ist da sowieso meistens irgendwie mit Ansible unterwegs, abstrahiert sich dann da irgendwie davon weg. Was ich da tatsächlich meistens habe, wenn ich irgendwas debuggen muss, das könnte jetzt natürlich irgendwie so ein bisschen biased sein, dass Ubuntu da ein bisschen mehr kaputt ist oder ein bisschen mehr im Einsatz ist, aber es, in meiner Erfahrung ist es eigentlich hauptsächlich Ubuntu.
Interessant. Und du hast uns doch Debian-News mitgebracht.
Genau, und zwar gleich drei kleinere Stories, die wir zu einer zusammengefasst haben. Und zwar ab Debian 13 ist tempfs für /temp am Start. Das heißt, Dateien, die jetzt in /temp liegen, sind dann noch im Arbeitsspeicher. Das heißt, sie sind flüchtig. Wer nicht flüchtige temporäre Dateien möchte, der soll auf das Verzeichnis /var/temp zurückgreifen. Das ist auch so in der Directory Specification genannt, als nicht flüchtiges temporäres Dateiverzeichnis. Da gibt's auch schon, das gab's wohl auch schon als Bug Report, dass das mal geändert werden sollte seit 2012. Und die Mühlen von Debian mahlen langsam. Und das soll jetzt auch vor allem für SSDs und NVMEs ein bisschen verträglicher sein, damit da nicht so viele kleine Dateien irgendwie auf der SSD landen. Das Ganze gibt's als Opt-out und Ubuntu wird dem wohl auch folgen, aber das Ganze nicht backporten. Das heißt, bestehende Ubuntu-Installationen bleiben verschont. Habt ihr da eine Meinung zu? Das ist, glaube ich, so ein Feature, das akzeptiert man einfach so.
Ich glaube, für mich als User macht das wenig Unterschied. Ja, also ich bewege mich auf anderen Ebenen des Betriebssystems und ich glaube, für mich ist es wirklich egal. Aber klingt alles plausibel, so wie du es erklärt hast. Von daher, why not?
Dann gab es auch noch eine Änderung, systemd-boot. Da gibt es einen Merge-Request. Und zwar soll der im Expertenmodus des Debian-Installers landen. Das heißt, da soll man dann, wenn man im Expertenmodus ist, anklicken können, ich möchte nicht grub, sondern ich möchte systemd boot. Und das Ganze basiert auf einem Projekt aus dem, ich glaube, das war ein Red Hat-Entwickler, das hieß mal Gummiboot oder Gummiboot. also es ist die deutsche Schreibweise, deswegen habe ich jetzt mal Gummiboot gesagt. Und das kann doch kein Secure Boot, das heißt, deswegen ist das im Expertmodus versteckt. Sobald Secure Boot da ist, soll das wohl auch in den normalen Installer kommen. Grub soll aber erstmal Standard bleiben. Und ja, Systemd breitet sich auf eine neue Ebene des Betriebssystems aus. Da könnten wir mittlerweile, glaube ich, Strichliste führen. Wir hatten vor einigen Folgen das Systemd Run Zero, die Alternative zu Sudo. Ich glaube, wir müssen den Dialog mit Pro- und Contra-Systemd müssen wir nicht nochmal durchspielen. Das ist, glaube ich,
nicht so spannend.
Ich würde auch empfehlen, wenn man die Newsseiten liest, also die verlinkten Newsartikel auch zu dem Thema, dann vielleicht nicht in die Kommentarspalte abzutauchen. Also bei Systemd Boot war das auch wieder von null auf emotional erhitzt in einem Kommentar oder so. Und ich finde das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also wenn man halt wirklich rein EFI-Systeme nutzt, dann ist halt Systemd Boot 100-mal einfacher umzusetzen und zu nutzen, als halt eben einfach einen konventionellen Bootloader. Und wenn ich die Wahl habe, das zu nutzen, ist doch schön. Ich muss es ja nicht tun. Je nachdem, was mir besser gefällt.
Genau. Und Grub ist ja jetzt nun auch schon etwas betagter. Der erste Release ist 29 Jahre her. Damit älter als Phoronix. Um das Ganze hier nochmal einen roten Faden zu verpassen. Und ich glaube, da kann man schon mal über Ersatz nachdenken. Genau. Und dann gab es noch eine oder eher keine Entscheidung zu AI-Contributions. Das wurde auf der Mailingliste heftig diskutiert, aber so einen richtigen Konsens, da gab es dazu nicht. Und ich glaube, niemand hat es explizit gesagt, aber die Entscheidung scheint vertagt zu sein. Wahrscheinlich auf die erste offensichtliche AI-Contribution und dann muss man sich, glaube ich, mit dem Thema endgültig befassen. Genau, aber konkrete Neuigkeiten hat Felix für uns, denn er hatte uns Zabbix 7.0 mitgebracht.
Ja, das ist ganz spannend. Das ist auf jeden Fall ein Tool, was ich auch so in the wild schon mal gesehen habe. Einfach hauptsächlich, weil wir in einem Projekt haben wir relativ viel mit Zabbix 6 gemacht. Und da ging es darum, dass wir bestimmte Änderungen jetzt vertagt haben, eben bis der Wechsel auf Zabbix 7 eben auch jetzt da ist. An sich würde ich sagen, fällt das Ganze ein bisschen unter Stichwort neuer Anstrich, alles schöner, schöne neue Welt. Also es gibt viele coole neue Features und ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall für alle, die das schon im Einsatz haben und Zabbix 6 haben, lohnt sich, glaube ich, auf jeden Fall ein Update. Es gibt einige coole neue Sachen, sieht generell einfach ein bisschen schicker aus. Es gibt ein paar optische Verbesserungen. Ein paar Sachen sind ein bisschen, ja, ulkig, zum Beispiel, wenn man sich jetzt mit anderen oder Darstellungslösungen beschäftigt. Zum Beispiel, keine Ahnung, Grafana oder was weiß ich, war jetzt sehr stolz. Einführung von Gorgeous. Man kann jetzt Gorgeous machen. Aber ja, es generell ist einfach ein Tool, es entwickelt sich einfach weiter. Ist eine, denke ich, sehr valide Option auf dem Bereich, was relativ gut sein soll. Ich habe es noch nicht getestet. Wir können das nur quasi rezitieren. Muss sich jeder, der da den Anwendungsfall hat, nochmal angucken. Ist ein erweitertes Website-Monitoring abseits von reinen Status-Code-Abfragen. Das wurde irgendwie präsentiert. Sondern, dass man über so ein paar Templates, vielleicht, glaube ich, leichte Skripte sind das irgendwie. Ich muss mir das nochmal ganz genau angucken. Aber auf jeden Fall kann man Website-Interaktionen hinterlegen, die dann abgetestet werden. Dass man so einen kleinen Test hat einfach, ob bestimmte Menüpunkte funktionieren. Da kann man, glaube ich, sehr einfaches Verhalten, zumindest mit der Webseite, aber prüfen, ob das irgendwie eine vernünftige Reaktionszeit hat. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ist wahrscheinlich für viele schon das zweite Level quasi. Aber wenn man sich da tief in dieses Monitoring-Überwachungs-Game irgendwie eingespielt hat, das ist ja auch ein unglaubliches Labyrinth. Also damit kann man sich damit richtig schönes Monitoring aufzubauen und da irgendwie verschiedene Sachen zu implementieren. Damit kann man sich, glaube ich, ewig beschäftigen.
Ja, ja, spannend. Ich wollte mir Zabbix auch mal für mein Homelab anschauen. Und weil ich bisher noch nie mit Zabbix gearbeitet habe, aber vernehme, dass es hier und da auch immer zum Einsatz kommt. Und vor allen Dingen, also außerhalb Deutschlands höre ich schon relativ häufig auch Zabbix. Also ich glaube, das kommt ja aus Frankreich und in Frankreich wird es auch, glaube ich, sehr intensiv eingesetzt. Habe ich auf internationalen Konferenzen zumindest so wahrgenommen. Und ja, bisher habe ich es noch nicht aufgesetzt. Von daher, jetzt gibt es eine neue Version und jetzt kann ich es ja mal testen. Ja. Jetzt gibt es keinen Grund mehr, es nicht auszuprobieren, jetzt wo eine brandneue Version da ist.
Ja, und was halt auch ganz spannend ist, das ist auch noch nicht so super lange her, dass Zabbix ja auch eins der Tools ist, die auch eine Lizenzänderung hatten in letzter Zeit, aber entgegen ein paar anderen Beispielen, die wir hatten, die Lizenz nicht restriktiver gemacht hat, quasi. Also andersrum, doch, sie haben sie schon restriktiver, aber sie haben sie jetzt, haben das ein bisschen anders, während einige, wie kann man das beschreiben? Eine Abgrenzung. Was war denn die Änderung zum Beispiel bei Mongo?
Keine kommerzielle Nutzung oder die kommerzielle Nutzung zumindest erschweren, wenn du ein eigenes Produkt draus machst, weil du dann ja nichts zurückgibst an die Community und das ursprüngliche Produkt, mit dem du Geld machst, davon nicht profitiert.
Ja, genau. Und jetzt die Änderung bei Zabbix war, sie haben es halt von GPL auf AGPL geändert. Und da ist ja der Punkt, dass es einfach schwerer ist, davon eine veränderte Version überhaupt irgendwie anzubieten, ne? weil das ist ja die Erweiterung von GPL, dass du nicht nur, wenn du jetzt den Quellcode irgendwie, also ein Binary irgendwo bereitstellst, dass du davon dann den Quellcode veröffentlichen musst, sondern du musst es auch machen, wenn du einen Webserver bereitstellst, der öffentlich erreichbar ist und den Code nutzt. Und dann musst du quasi, sobald du einen Webserver hast und quasi der Webserver irgendwie hat den Code, das wäre ja bei Subix so, also wenn du jetzt quasi eine Version von Subix bereitstellst, die veränderst und die UI ist irgendwo öffentlich erreichbar, dann müsstest du diese Änderung, so habe ich es zumindest verstanden, wir können, sind immer offen für Korrekturen, aber dass die Variante, die du dann geändert hast, dass du die durch dieses öffentliche Bereitstellen des Webservers oder des Webservices schon bereitstellen müsstest. Das wäre ja in dem Fall, wenn jemand zum Beispiel Hosted Subix anbietet und es halt patcht. Das heißt, jemand bietet Hosted Subix an, macht quasi irgendwie eine Änderung daran, dann kann er das in dem Fall durch die AGPL nicht mehr machen, wenn er nicht den Code auch veröffentlicht. Oder seht ihr das anders? Habt ihr euch damit mal beschäftigt?
Also bei mir war AGPL im Kopf immer nur, dass die, dass es quasi die GPL war, aber man durfte dann auch noch irgendwas Kommerzielles damit machen. Aber auch immer nur so ganz grob, war es für mich nie, in Frage gekommen, für irgendwie meine Hobbyprojekte, deswegen habe ich mich damit tiefer beschäftigt.
Ja. Genau, auf jeden Fall gab es da auch in dem Zuge Neuerungen, aber das wird die meisten, vor allem Nutzer, betrifft das in dem Sinne nicht. Ist auch so eine klassische Änderung, die eher Richtung geht, Leute, die das eben als ja, Offering weiterverwenden wollten für einen eigenen kommerziellen Service oder generell. Ja, also alle Leute, guckt euch das an. Hier gibt es was zu sehen. Subix 7.
Genau, ich habe auch was Neues mitgebracht und zwar Honeycrisp, ein neuer Vulkan-Treiber für Apple Silicon. Und zwar hat den Alyssa Rosenzweig geschrieben und die kennt man vielleicht schon aus dem Asahi-Projekt. Und besonders spannend daran war für mich, dass das weniger als 30 Tage gedauert hat und das ist der erste Treiber für Apple Hardware, der Vulkan 1.3 umsetzt. Das Ganze basiert auf einem Treiber für Nvidia Hardware, der NVK heißt und für den Linux Mesa Stack gedacht ist. Und der basiert wiederum auf einem Intel Treiber. Das heißt, wir sind hier auf der dritten Ebene Treiber. Und dann im selben Zug, das hat nicht Alyssa gesagt, sondern das kam in dem Artikel auch vor, war das viel vom Vulkan-Hype der letzten Jahre so ein bisschen verschwunden ist. Also so 2020 bis 2022 haben viele Spiele Wert auf Vulkan-Support gelegt. Und einer der Gründe war wohl auch, dass Google den EntwicklerInnen Geld gezahlt hat für den Vulkan-Support für Stadia. Und Google Stadia ist jetzt nun Geschichte und von daher geht da wohl das Geld nicht mehr hin. Ein bisschen schade, weil das ist eigentlich, Vulkan ist so ähnlich wie OpenGL, nur dass es näher an der Hardware ist. Das ist mal aus AMDs Mantle entstanden und das ist dann zu Vulkan geworden. Und jetzt gibt es auch Bestrebungen, dass es OpenGL-Emulation auf Vulkan geben soll oder geben kann. Und damit wäre dann irgendwie der Kreis geschlossen und man könnte so eine gute Migration ist ja immer so, man lässt die Leute, die sich nicht, die nichts ändern wollen, gibt man so ein Rettungsboot irgendwie. Das ist bei Python 2.3 gab es dieses 2.2.3. Bei Podman kann man immer auch Dockerfiles benutzen. Also, dass man das einfach so, dass man darauf so ein bisschen achtet und dann kann man weitermachen. Und das klingt nach dem richtigen Weg. Von daher auf jeden Fall großer Respekt an Alyssa Rosenzweig für dieses Treiberprojekt. Das ist sehr beeindruckend. Und ich gucke da mit Hoffnung in die Zukunft. Genau. Und ich weiß noch nicht, wie ich da in die Zukunft gucken soll, aber Felix hat uns etwas über Mozilla mitgebracht.
Ja, das ist zumindest eine ganz spannende Notiz. Mozilla hat eine Firma gekauft, die heißt Anonym. Und das ist vielleicht hauptsächlich die Gelegenheit, mal ein bisschen drauf zu gucken, okay, was gibt es da so für verschiedene Firmen, was machen die so, wer spielt da irgendwie so mit. Und Anonym ist eine Firma, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Online-Werbung so ein bisschen zu anonymisieren und quasi die Nutzung, diesen Spagat so ein bisschen zu schaffen. Hey, du kannst Werbung schalten und hinterher Auswertungen bekommen. Okay, wer hat die so ein bisschen, welche Art von Leuten haben die gesehen? Und dabei so eine Zwischenschicht einzuziehen, dass quasi die Firmen, die die Werbung schalten, nicht direkt quasi sehen, ah, okay, Christian war gestern auf Zalando und hat sich unsere Schuhe angekauft, sondern nur ein Mann jüngeren Alters hat sich Schuhe angeguckt. Ja. Finde ich mir ganz spannend, vor allen Dingen, weil die Gründung von Anonym sind ehemalige Manager von Meta. Also aus dem Umfeld zumindest. Also, und die sich dann quasi wahrscheinlich aufgrund ihrer Eindrücke da aufgemacht haben, quasi, ob man nicht irgendwie Internetwerbung ein bisschen besser gestalten kann. Ja, ist irgendwie hauptsächlich nochmal ein interessanter Aufhänger, darüber nachzudenken, über Internetwerbung. Muss das sein, quasi? Gibt es noch, vielleicht können wir es heute auch nicht lösen, aber gibt es andere Wege, quasi das Internet da das Geld hinzuführen, wo es eben gebraucht wird für vernünftige Webseiten, für Entwickler? Oder muss es Werbung sein? Und wenn es Werbung sein muss, wenn uns nichts anderes einfällt, können solche Angebote wie eben das von Anonym eine Lösung sein? Obwohl es ja auch so ein bisschen Trusted Advisor ist. Sie haben dann gesagt, okay, wie funktioniert das? Ja, wir haben eine Secure Environment, wir haben irgendwie die Daten, die werden dann halt gematcht. Aber es ist ja so ein bisschen, du musst schon ein bisschen der Implementierung vertrauen an der Stelle, ne? Weil irgendjemand hat die Daten ja gesammelt, also irgendjemand hat ja die Cookies zusammengeführt und wusste ja so halb, wer du bist. Und dass die Firma, die das am Ende in Auftrag gegeben hat, das vielleicht dann nicht mehr weiß. Ist ja so ein bisschen die Frage, wie ist das für mich als Endkonsument, als Websurfer erkennbar? Ja, was ist jetzt, wer weiß direkt, wer ich bin und wer weiß das vielleicht mittelbar nicht? Das finde ich irgendwie ganz auch eine interessante Frage. Kanntet ihr das vorher schon? Also hattet ihr schon mal von Anonym gehört oder von diesem Kosmos?
Gehört davon habe ich noch gar nicht, aber das wirft alles so ein bisschen, ich denke in letzter Zeit immer mehr über dieses Thema nach, wer hat eigentlich alles meine Daten? Und das kommt unter anderem von diesen YouTube-Sponsorships. Das ist jetzt gerade erst so dieses Jahr so richtig hochgekocht, habe ich das Gefühl. So Dienste, denen du irgendwie im Monat 5 bis 10 Euro zusteckst und die sorgen dann dafür, dass bei den Data Brokers irgendwie deine gesamten Daten gelöscht werden. Da gibt es jetzt so eine Handvoll Dienste, die das irgendwie machen. Und ich denke mir dabei auch immer wieder, muss ich denen jetzt irgendwie 5 Euro im Monat zustecken oder 10 Euro im Monat zustecken, damit ich da irgendwie meine Bürgerrechte durchsetze? Weil eigentlich will ich das ja nicht. Und dass da jetzt trotz DSGVO einfach so eine Hassle-Barrier ist, also dass mir das rechtlich zusteht, aber dass es einfach so nervig ist, das per Hand zu machen, dass ich dafür jetzt jemanden bezahlen muss. Und von daher gucke ich jetzt auch so ein bisschen mit einem lachenden und einem weinenden Auge Richtung dieser Akquisition, dass Mozilla, die so sich als die Browserhersteller darstellen, die sich für Privatsphäre einsetzen. Ja, also bessere Werbung gut, aber gar keine Werbung oder gar kein Tracking wäre schon besser.
Ich bin da auch ambivalent. Also ich stimme euch natürlich zu, dass ein werbefreies Internet schöner wäre, aber ich glaube, das funktioniert halt einfach nicht gesamtgesellschaftlich, international betrachtet, weil halt eben einfach Content-CreatorInnen brauchen Geld, Journalismus kostet Geld, das ist, glaube ich, hinreichend bekannt. Und ich finde aber auch, wir sind politisch irgendwie falsch abgebogen. Also die Lösung auf diesen Diskurs, den wir jahrelang geführt haben, war, dass wir jetzt Cookie-Banner an Webseiten machen und dass wir unsere Rechte bei der direkt an der Eingangstür abgeben, wenn wir Nachrichtenseiten besuchen und uns quasi dann nackt machen vor dem Seitenbetreiber, damit wir den Inhalt lesen können. Also wir haben es irgendwie vermasselt, dass es Optionen gäbe, für einzelne Artikel zu bezahlen, dass es einfache, niederschwellige Alternativen gibt, damit man halt eben nicht all seine Daten verkaufen muss. Das haben wir einfach irgendwie nicht hinbekommen. Und auf der anderen Seite scheint die ursprüngliche Motivation dieses Unternehmens ja durchaus in eine positive Richtung zu sein, bessere Werbung zu haben, weniger personalisierte Werbung zu haben, die Daten nicht komplett unzensiert zu haben. Aber ich wittere da auch so einen gewissen Interessenskonflikt, wenn du als Browserhersteller, der ja eigentlich einfach unparteiisch zu sein hat, per Definition meiner persönlichen Meinung nach, auf einmal sich auf eine Seite schlägt, indem man halt eben Selbstwerbung versucht zu platzieren oder ein Unternehmen zu seinem Portfolio zählt, das sich damit eben im Detail auseinandersetzt. Das finde ich halt irgendwie schwierig. Technisch ist das sicherlich eine interessante Sache. aber ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das finden soll. Und von diesen Löschdiensten, von denen du es gerade hattest, Jan, habe ich auch schon gehört, jetzt diesen Monat oder letzten Monat, das erste Mal, und finde es halt auch wieder so kaputt. Ja, also wir haben die rechtliche Grundlage und es ist halt so nervig, dass ich lieber mein Geld einer Firma in den Rachen werfe, damit die für mich hinter mir aufräumt. So, und das löst halt das eigentliche Problem nicht, weil dann liegt halt die gesamte Verantwortung wieder bei einer Firma, die du bezahlst. Das heißt, die Firma weiß ja dann schon wieder was über dich und könnte das dann natürlich dann auch missusen, was er natürlich nicht tut, weil das ja das Geschäftsmodell ist, diesem Auftrag nachzukommen. Aber wisst ihr, das große Ganze ist halt einfach kaputt. Und ich glaube, ich habe da keine Antwort drauf, wie man es besser machen kann, gesamtheitlich für alle. Ich versuche Seiten zu meiden, die Geschäftsmethoden haben, die ich nicht gut finde. Aber das geht natürlich auch innerhalb unserer Bubble nur beschränkt. Also wenn du alles meidest, was irgendwie shady Dinge tut, ja gut, dann hast du halt Zugriff auf Localhost. Herzlichen Glückwunsch.
Ich glaube, du musst das Localhost pur Abo abschließen.
Genau. Apropos Localhost, habt ihr mitbekommen, es ist jetzt hier keine News wert, aber kleine Randnotiz, Firefox 127 ist rausgekommen und die erste Patch-Version, wenn ich es richtig gesehen habe, hieß 127.0.0.1 oder so. Sehr schön. Also da hätte man marketingtechnisch mehr draus machen können, so Codename Local oder Localhost oder so für das Release. Das hätte ich mir gewünscht. Lasst uns aber gerne mal wissen, liebe Zuhörer, wie ihr über das Thema denkt. Ich glaube, das ist auch ein Thema, das es mal ja verdient, netzpolitisch betrachtet zu werden in einer Episode. Wenn ihr da Eindrücke habt oder Meinung zu dieser News oder vielleicht auch Menschen kennt, die da gerne mal ihre Einblicke teilen wollen, denn ich glaube, es ist bestimmt ein interessantes Feld, dann lasst uns gerne über die üblichen Kanäle wissen. Wir bleiben thematisch mal bei Webbrowsern, denn wir sprechen über Lady Bird und über das Serenity OS Projekt. Vielleicht kurz zusammenfassend, Serenity OS, wer das noch nicht gehört hat, das ist ein freies Desktop-Betriebssystem, das sich so ein bisschen als Hommage an die Unix-Systeme der 90er Jahre versteht. Wir hatten da auch mal vor 2 Jahren drüber berichtet, das ist die Focus on Linux Episode 8, die wir auch in den Shownotes verlinkt haben. Das ist ein Projekt, das wurde 2018 von Andreas Kling im Rahmen eines Rehabilitierungsprogramms als Projekt gestartet. Der hat das nämlich genutzt, um so ein bisschen wieder mehr Fluss in seinen Alltag zu bekommen, ein Tagesziel zu haben, mit dem er sich tagtäglich beschäftigen kann. Und da ist eben dieses Projekt bei rausgekommen. Und mittlerweile ist es aber kein kleines Projekt mehr, das haben wir auch damals schon erörtert, sondern das ist eine große Open-Source-Community mittlerweile, die aktiv auch das Betriebssystem weiterentwickelt. Und viel Entwicklungszeit ist vor allen Dingen, so Kling, in den eigenen Webbrowser geflossen. Also es gab da eine Ankündigung von ihm, die wir auch verlinkt haben. Und mittlerweile gibt es sogar Sponsoren für das Projekt. Und der Webbrowser ist eine komplett eigene Engine, was ziemlich rebellisch ist, denn im Endeffekt ist ja heute eigentlich alles Chrome-basiert. Ja, also selbst der Microsoft Edge ist ein umgelabelter Chrome. Wir haben Firefox noch so als letzte Bastion der anders programmierten Webbrowser. Und auch da haben wir jetzt ja gerade gehört, gibt es immer mal wieder Veränderungen und Geschäftsideen, die man vielleicht nicht notwendigerweise gut finden muss. Deswegen kommt das vielleicht genau zur richtigen Zeit. Weiß ich nicht. Müssen wir mal ausdiskutieren oder mal abwarten. Aber ich finde auf jeden Fall, Alternativen haben ist besser als welche brauchen. Deswegen finde ich das eigentlich ziemlich gut. Und Kling hat jetzt eben eine Ankündigung veröffentlicht, in der er angegeben hat, dass er sich in den letzten 2 Jahren vor allen Dingen mit der Entwicklung dieses Lady Bird Webbrowsers beschäftigt hat und deswegen auch gar nicht mehr so richtig dem Projekt Serenity OS gerecht geworden ist. Und das hat die Community gestört, das hat aber auch ihn gestört. Und deswegen die Ankündigung, dass Lady Bird und Serenity OS jetzt getrennte Wege gehen. Das heißt, der Webbrowser wird nicht mehr als Teil des Betriebssystems angesehen. Das heißt, das wird vermutlich auch weiterhin von denselben Menschen weiterentwickelt. Aber bisher war es ein sehr hohes und aufwendiges Ziel, innerhalb von Serenity OS eben konkurrenzfähig zu bleiben, indem man einen möglichst funktionalen Webbrowser hat. Und da nimmt man so ein bisschen den Stress jetzt raus, indem das ein eigenes Projekt wird. Und Kling hat halt eben auch gesagt, dass infolgedessen erstmal für dieses neue parallele Projekt der Fokus nicht mehr auf Serenity OS liegt, sondern eben auf Linux und macOS, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber die Community kann das natürlich adaptieren und portieren und das werden sie auch tun, denn es sind ja zum Teil die Leute, die das ohnehin schon entwickeln oder auch mitentwickeln seit Jahren. Ich glaube, da wird sich nichts ändern. Und was aber auch nochmal ganz interessant ist, es gibt jetzt auch lockere Regelungen bezüglich Fremdcode. Denn bisher war es so, dass halt Eigenentwicklungen zugelassen wurden und aber keine Importe. Also sie haben halt lieber selbst eine Library geschrieben, die Dinge tut, als halt eine fertige zu importieren. Das kann man jetzt doof finden. Ich finde aber, das ist gar nicht so verkehrt, mal manche Dinge neu zu entwickeln. Du hattest ja gerade auch am Rande kurz erwähnt, Jan, so ein Grub, der schon alt ist, ist halt die Frage, ob man das vielleicht nicht mal neu bauen will. Von daher, das muss nicht notwendigerweise schlecht sein, ist halt ein höherer Aufwand. Aber Serenity OS ist ja vor allen Dingen ein Projekt, das Spaß machen soll. Das heißt, wenn ich die Zeit und den Spaß nicht habe, dann ist das halt nicht mein Projekt. Infolgedessen ist Kling auch als BDFL, also als Benevolent Dictator for Life, das Serenity OS-Projekt zurückgetreten und übergibt das Projekt jetzt einfach an die Community, genauer gesagt an die MaintainerInnen-Gruppe, die jetzt eben mehr Kontrolle über das Projekt haben. Also er hat sich selbst so ein bisschen vielleicht auch als Innovationsbremse angesehen, ja, weil er halt einfach viele Dinge nicht mehr leisten konnte in einer gewissen Zeit und jetzt kann die Community das tun. Und das finde ich interessant, ja, und ich bin auch echt mal gespannt, was aus diesem Webbrowser wird. Der war vor 2 Jahren noch nicht so gut nutzbar, also vereinzelte Seiten gingen schon, aber ich meine, das ist halt klar, ich meine, Firefox wie Google Chrome und wie sie alle heißen, die gibt's halt schon seit Jahren, die haben im Laufe der Jahre eine riesige Codebase aufgebaut mit verschiedensten Bibliotheken für Dateiformate, für Bilder, für CSS-Parsing, für Website-Parsing. Das halt einfach from scratch in einem kleinen Team auf Hobbybasis nachzuprogrammieren, ist natürlich kein einfaches Ziel. Aber ich wünsche dem Projekt auf jeden Fall da gutes Gelingen und werde mir das zeitnah nochmal anschauen. Wäre das was für euch, so ein komplett neuer Webbrowser mal fernab von Chrome und Firefox?
Ich kriege jetzt schon immer schlechte Laune, wenn irgendwie die Website von der Bank nicht funktioniert. Ich glaube, da bin ich gerade nicht bereit zu.
Ich müsste mir das Story nochmal genauer angucken, ob da ein cooles Feature-Set bei ist oder halt zumindest irgendwas, was dann den Hustle vielleicht auch von geringer Komplexität wert. Auf der anderen Seite, wenn man sich dann so hört, vielleicht müssten, das ist ja der Grund, warum die Großen so groß sind, weil man sagt, ja, ist ja einfach, es funktioniert doch, lass mich einfach in Ruhe mit neuen Sachen. Aber ja.
Ist auch legitim, ne? Also nicht jeder muss ja immer die neuesten Tools benutzen. Das ist ja das Schöne an Open Source, man kann selbst bestimmen, was man macht. Und ich glaube, der Trend geht eh zum Zweit- oder eben Drittbrowser. Also mein Standardbrowser ist Firefox für das meiste. Und hier und da gibt es halt Applikationen, die laufen nur auf Chromium-basierten Webbrowsern. Und dann habe ich halt parallel eine gesandboxte Installation von angegoogelt Chromium und die nehme ich dann halt explizit dafür. Oder wie handhabt ihr das? Habt ihr nur einen Browser? Benutzt ihr mehrere?
Ich habe gerade Chrome für Business und Firefox für Privates, aber das, gerade so Dokumentation oder so, das mischt sich schon.
Verständlich, ja. Kommen wir mal zu weiteren guten News. Du hast uns noch was zum Sovereign Tech Fund mitgebracht, Jan. Da gibt es nämlich auch wieder neue Projekte, die unterstützt werden.
Genau, ich würde noch mal kurz erzählen, worum es da geht. Wir hatten das, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, dass ich weiß gar nicht mehr, irgendein Projekt hatte da Unterstützung bekommen. Aber auf jeden Fall ist das ein Programm der deutschen Regierung, das seit Mai 2022 in Open Source investiert. Und da gab es im Jahr 2022 13 Millionen Euro Budget, 2023 22 Millionen Euro und 2024 16 Millionen Euro. Das Ganze ist so ein bisschen mit einem Etwa versehen. Und das soll die deutsche IT unabhängiger und widerstandsfähiger machen. Und da werden einige große Projekte unterstützt, also zum Beispiel FFmpeg, Curl, OpenSSH, WireGuard. Und da ist jetzt eine neue Runde für Bewerbung auf. Und da dürfen sich Projekte bewerben, die ursprünglich musste man mindestens 150 Euro irgendwie verrechnen. Und also man muss das auch genau aufsplitten, wo das unterkommen soll. Und die Mindestgrenze wurde jetzt gesenkt auf 50.000 Euro, wenn es halt Projekte sind, die jetzt keine Vollzeitunterstützung brauchen, wo mich jemand Vollzeit übernehmen muss. Und jetzt auch neu mit dabei ist libmicro-httpd aus dem GNU-Dunstkreis. Das soll HTTP-Dienste sicherer und beständiger machen. Zum Beispiel ist ein Projektziel die HTTP-3-Unterstützung.
Cool. Super. Du meinst, glaube ich, aber 150.000 Euro, ne? Weil du gerade 150 Euro sagtest, das wäre natürlich nicht sehr geringes.
Ja, 150 Euro, die holen sich im Freibad eine Pommes.
Ich wollte gerade sagen, weil, ey, ganz im Ernst, wenn das die Grenze ist, dann habe ich auch so ein paar GitHub-Projekte, die ich gerne mal subventioniert sehen würde, damit ich Zeit habe, die weiterzuentwickeln. Dann würde ich das auch mal versuchen, das reinzutüten.
Genau, nee, ist ein cooles Projekt. Natürlich so jetzt, die Förderung ist gesunken im 2024. Der deutsche Haushalt sieht auch nicht so Bombe aus. Von daher
hoffe ich, dass das noch etwas mehr Bestand hat, also dass das jetzt noch nicht zusammengespart wird, weil das ist ja auch ein wichtiges Thema. Ich glaube, da waren jetzt auch wieder einige Gemeinden, die das ganze Linux-Thema nochmal neu angehen wollen, dass sie die öffentliche Verwaltung auf Linux umbauen wollen. Und da ist sowas halt dann super wichtig, dass man da selber auch nicht nur das Kapital hat, sondern auch, dass man in Deutschland auch oder in Europa auch Leute hat, die sich um die Software kümmern. Sonst ist die gesamte Softwareentwicklung irgendwo in den Staaten im Silicon Valley und das wäre ja auch doof.
Ja, ja, und sind auch wirklich Dinge, die ja weltweit gefragt sind. Also Curl, stellt euch mal ein Leben ohne Curl vor. Also wie soll das aussehen? Das ist halt überall drin. Vom Auto über den Mars-Roboter bis hin zu meinem Kubernetes-Setup oder so.
Und das habe ich letztens auch, ich glaube, ich habe es auf LinkedIn gelesen, in über 25.000 Steam-Spielen ist auch Curl drin.
Stimmt.
Also das über mehrere Ebenen wahrscheinlich in manchen Projekten, aber in Curl braucht man ja eigentlich immer.
Ja, absolut. Das suche ich raus, das verlinken wir noch in den Shownotes. Das ist auch eine sehr interessante Zahl, hatte Daniel Stenberg, der Erfinder und Maintainer von Curl, mal geteilt. Sehr, sehr spannend. Genau. Ja, also wenn ihr selbst Teil eines Open-Source-Projekts seid und das gebrauchen könntet, guckt gerne mal in die Shownotes vorbei. Da ist die Webseite verlinkt. Könnt ihr euch für bewerben. Vielleicht hilft es euch ja. Daumen sind gedrückt.
Genau. Und noch was Neues, und zwar neue Notebooks. Und über die erzählt uns Christian was. Nee, Felix was. Mehrere neue Notebooks. Ich habe die nächste Story gespoilert. Tut mir leid, liebe Zuhörer.
Alle. Kein Problem. Ist auch tatsächlich... Ja, erstmal nur eine Kurznotiz, und zwar gibt es ein neues Framework-Notebook. Ich muss beziehungsweise erstmal ein bisschen durchgucken mit den Versionsnummern. Also, es gibt neue Versionen vom Framework Laptop 13. Und zwar, die Neuerung ist, es gibt jetzt eine neue Intel-Version mit Intel Core Ultra, Codename Meteor Lake. Und das ist eine Ergänzung zum bestehenden Angebot, quasi der 13er-Serie. Es gibt nämlich schon eine mit AMD Ryzen 7040 und das ist nämlich das verwirrend Lustige, es gibt eine, die Intel-Serie, die es bisher gibt, ist quasi Framework Laptop 13 mit der 13. Generation Intel Core. Mhm. Sehr viel 13. Deswegen hatte ich erst einmal kurz auf der einen Seite, sieht man sonst den Unterschied gar nicht genau, bis man quasi, weil man immer auswählen kann, das eine gibt es, das andere nicht und dann... Auf jeden Fall das Besondere quasi an der Intel Core Ultra Serie ist jetzt, das ist eben eine relativ neue Prozessorserie davon. Und warum? Also warum jetzt Intel Ultra? Und dass es im Prinzip die Besonderheiten sind, die Implementierung. Das Ganze ist ein bisschen kompakter und soll eben auch vor allen Dingen stromsparender funktionieren als ein Vergleich, also Leistung immer im Vergleich zur mit Leistung vergleichbarer Prozessor der 13. Intel Core Serie. Die gibt es nämlich auch. Zum Beispiel, bin mir jetzt nicht mehr 1000%ig sicher, aber ich meine, dass der Ultra 1, glaube ich, egal, müsst ihr nochmal gucken. Es gibt auf jeden Fall einen adäquaten, von der Leistung adäquaten Prozessor, oft auch noch auf der Intel, also auf der 13. Generation Intel Serie so. Und in dem Vergleich sind die halt ein bisschen stromsparender, haben auch tatsächlich zusätzlich noch zwei spezielle Low-Power-Kerne. Das heißt, wenn man quasi einen Stromsparmodus anstellt, dann kann er auch noch umswitchen und statt generell einfach nur weniger Energie zu verwenden, auch noch sagen, okay, an die CPU, hey, ich bin jetzt quasi im Low-Power-Mode, dann taktet er quasi mit der Recheneinheit, die speziell schon auch in Hardware noch stromsparender implementiert ist als die anderen sechs. Das ist irgendwie auch ganz witzig. Und dazu, das Thema werden wir, glaube ich, nicht mehr los, hat neben einem verbesserten GPU-Chip die Intel Ultra-Serie auch einen NPU-Chip.
Ja, spannend. Bleibt nicht aus, ne? Machen jetzt alle. AMD macht das auch. Von daher interessant zu sehen, dass jetzt die neuen Boards da auch angekommen sind.
Ja. Kann man bisher auch nur bestellen. Also kann man nur vorbestellen. Wird noch nicht geliefert. Und was hat es mit deinen Notebooks auf sich, Christian?
Ja, ich habe auch ein paar Notebooks mitgebracht und interessant ist, dass es jetzt so ein Trend ist, der jetzt auch mehrere Hersteller zu betreffen scheint. Denn es gibt jetzt neue ARM 64-Bit SoCs, die auch von verschiedenen Herstellern in den neuen ARM-Geräten verbaut werden. Einmal ist mir aufgetaucht und das haben wir jetzt alles in den Shownotes verlinkt. Wir werden jetzt nicht über die Details der einzelnen Modelle und Geräte sprechen. Das könnt ihr gerne nachlesen, wenn das euch interessiert, liebe Zuhörer. Das Lenovo ThinkPad T14s G6 ist mit dabei, also 14 Zoll Business-Gerät von Tuxedo, die ja Linux-Hardware bauen, wird es auch ein Gerät mit einem ähnlichen SoC geben. Auf das kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Das kann man auch nicht bestellen, wie es beim Lenovo der Fall ist. Das ist direkt lieferbar. Bei Tuxedo sind nur so ein paar Fotos aufgetaucht. Und sie haben halt eben bestätigt, dass sie daran arbeiten und dass dann im Laufe des Jahres da auf jeden Fall was kommen könnte. Und jetzt ganz aktuell, Link auch in den Shownotes, das Dell XPS 13 Modell 9345. Das haben die drei Geräte gemeinsam. Die haben alle den Snapdragon X Elite und da in spezifisch verschiedenen Versionen. Beim ThinkPad zum Beispiel ist ein X178100 verbaut. Ich bin mir sicher, die Info wolltet ihr haben. Ein SoC mit 3,4 GHz, hat einen Boost von 4,3 GHz, 12 Performance Cores und in 4 Nanometer produziert. Also relativ aktuelle Fertigungstechnik. Ich glaube, weniger gibt es noch nicht allzu viel. Ich glaube, Apple arbeitet an 3 mm oder sowas, wenn ich es richtig weiß. Und natürlich auch das SoC hat eine integrierte GPU, wie halt ARM-SoC so aufgebaut sind. Das kennen wir ja von Smartphones und Tablets schon seit geraumer Zeit und hat auch einen KI-Beschleuniger. Und aber wirklich interessant, und ihr fragt euch jetzt vielleicht, was hat das jetzt mit Linux zu tun, ist ein Developer-Blog von Qualcomm, den wir auch verlinkt haben in den Shownotes. Da ist es nämlich so, und das war bisher immer die Kritik bei diesen ARM-SoCs, es gab ja zum Beispiel auch das ThinkPad X13S, das nicht so gut angekommen ist, dass halt eben da wenig Contributions Richtung Upstream, also Richtung Linux-Kernel stattgefunden haben. Das wollen sie jetzt ändern und einige Entwicklungen sind auch schon tatsächlich im Upstream-Kernel enthalten. Und Qualcomm arbeitet da eben zusammen mit Lenovo, ARM und Linaro, das ist so eine Firma, die so Hardware-Portierungen für Linux macht, zusammen. Und es gibt das A-Arch64 Laptop-Projekt auf GitHub, auch das findet ihr in den Shownotes. Und der Fokus liegt hier jetzt ganz klar darauf, möglichst schnell eine gute Unterstützung der Hardware zu haben. Und ein initiales Patchset war auch innerhalb von 2 Tagen schon fertig und wurde an das Köln-Team gesendet. Und dieses Snapdragon X Elite SoC unterstützt jetzt auch schon Standard UEFI-Boots. Das heißt, um jetzt mal wieder über Linux zu reden, Linux wird über den Device-Tree gebootet und ein Bootloader wie zum Beispiel Grub oder Systemd-Boot sollten dann auch sofort funktionieren. Ja, also es gibt hier auch schon eine erste Entwicklungs-Debian-basierte Image-Datei, die ihr euch runterladen könnt. Die ist in dem Artikel auch erwähnt und verlinkt. Und EntwicklerInnen nutzen das eben, um jetzt aktuell schon ein Debian zu booten. Und man kann sogar ein Dualboot mit Windows machen. Also neue Architektur und auch direkt Dualboot, wie das ja auch bei den Apple Silicon Geräten der Fall ist. Das heißt, man zerschießt sich sein Gerät nicht, wenn man dann ein anderes Betriebssystem installiert, sondern man hat es halt parallel installiert. In 6.8 und 6.9 sind da auch schon erste Treiberfunktionen enthalten. Also Soundkarte ist an sich als Gerät drin, unterstützt aber noch keine Aus- und Eingabe, sondern eben nur die anderen Chips, die so eine Soundkarte so ausmachen. NVMe ist drin und die System Memory Management Unit und auch das ganze Caching des SoCs. Und für 6.10 und 6.11 ist jetzt geplant USB-Akku, Grafikkarte, Standby, Webcam, Audioschnittstellen und CPU-Taktung, damit eben die Akkulaufzeit auch relativ lange ist. Also bei Lenovo auf der Webseite stand irgendwas von 24 Stunden Akkulaufzeit und das finde ich echt einen guten, hohen Wert. Mal gucken, wie realistisch der dann auch ist in der Praxis. Und Qualcomm gibt auch an, dass in 6 Monaten oder innerhalb von 6 Monaten, wo sie jetzt aktiv dran arbeiten, soll auch noch funktionieren Hardware, Video-Decoding in Firefox und Chrome, damit man halt eben auch beschleunigt Videos gucken kann und vielleicht auch Streaming-Dienste nutzen kann. Eine Vorder-Webcam-Unterstützung haben sie sich vorgenommen und auch eine öffentlich verfügbare Firmware, die einfach installiert werden kann. Für mich klingt das nach FabD und ich fände es schön, wenn dem auch wirklich so ist. Und wer jetzt schon mal testen will, dann gibt es ein erstes Debian-basiertes Image, das man benutzen kann. Und das finde ich schön, weil das ist genau das, was ich mir erhofft habe, als damals eben Apple Silicon angekündigt wurde, dass das vielleicht dann doch die ein oder anderen Firmen auch inspiriert, selbst in die Richtung ARM zu gehen und auch mal Synergien zu bilden und vielleicht gemeinsam versuchen, das im Markt vorwärts zu bringen. Wir haben jetzt schon mehrfach festgehalten, x86, da ist jetzt nicht mehr so viel Innovation drin und wir brauchen eine Alternative. Und wenn die Geräte alle jetzt hier auf den Markt kommen und auch die Entwicklung so vorwärts geht, wie Qualcomm das hier angegeben hat, dann glaube ich, ist das ein großer Schritt in die richtige Richtung. Oder was sagt ihr dazu?
Ja, genau. Also ja, ich habe ja vorhin schon mit RISC-V drüber gesprochen. Da so ein bisschen mehr einfach ist eigentlich immer ganz nett. Ich hoffe, die Laptops taugen ein bisschen was, weil so also für mich, ich habe eigentlich keine Lust mehr, irgendwie so ein Laptop, der eine halbe Stunde hält und super langsam ist, mit mir rumzuschleppen. Das habe ich in der Uni schon genug gemacht. Und von daher bin ich da jetzt einfach mal auf die Hardware auch gespannt und auf die tatsächliche Akkulaufzeit.
Ja, auf jeden Fall spannendes Thema. Ein bisschen diese Verbindung zwischen quasi Hardware und Software, Linux, Open Source, ist ja quasi so ein ganzes Konglomerat. Ne? Wir haben jetzt relativ viele Hardware-Notebook-Themen irgendwie gehabt. Ist auch gar manchmal ganz leicht, die Themen so abzustecken. Quasi wann welcher Teil aufhört und wann welcher anfängt, wann wir quasi noch Focus on Linux sind und wann sind wir Focus on Dev-Laptops.
Ja, warum denn nicht? Das wäre doch auch mal eine Idee, ne? Einfach mal ein bisschen mehr über Hardware. Ich finde das ja alles echt immer interessant, aber man merkt dann auch, ab einer gewissen Tiefe ist es schwer, dann Details noch zu folgen. Und gerade so ein ARM-SoC ist ja auch ganz anders aufgebaut als so ein klassisches x86-Setup. Deswegen, glaube ich, ist das gar nicht so trivial, in so kurzer Zeit da funktionale Betriebssysteme drauf laufen zu kriegen, die nicht Windows sind. Nun denn, ich bin mal gespannt. Ich glaube, wir werden bestimmt noch mal berichten. Und zum Abschluss hat Felix noch ein paar Kurznews für uns.
Genau, wirklich kurz zusammengefasst, einmal rübergeworfen. Also, es gibt jetzt ein neues Alma Linux Image für Raspberry Pi 5. Hat ein bisschen gedauert, gab da mal ein paar Probleme. Entwickler hat im Blog, haben wir euch verlinkt, ein bisschen gesagt, ja, das mit dem Bildprozess überhaupt erstmal irgendwie zum Laufen zu kriegen, war ein bisschen tricky. Hat dann aber irgendwie funktioniert und jetzt gibt es eben ein neues Image. Ansonsten, Ubuntu, also beziehungsweise Ashai hat einen neuen Ableger, Ubuntu Ashai. Es war ja Standard eigentlich Fedora, auch eine enge Zusammenarbeit mit dem Projekt. Und jetzt gibt es eben auch eine Bewegung quasi, das Ganze auf Ubuntu zu portieren. In dem Fall 24.04, haben wir euch auch verlinkt, Ubuntu Ashai. Kleiner Hinweis, Ubuntu 23.10 ist bald EOL. Das heißt, wenn ihr... Ich weiß nicht genau, ob man da auch irgendwelche Support-Packages holen kann. Wahrscheinlich, ne?
Ja. Ubuntu Pro vielleicht. Beziehungsweise, das ist ja nur für LTS und 23.10 ist ja kein LTS-Release.
Ja, genau, deswegen. Also, wenn ihr dran, ne, wenn, falls ihr 23.10 habt, denkt dran, guckt euch mal nach Alternativen um. Und ansonsten ist noch ganz spannend, nach dem Riesenthema letzten Monate quasi, XZ-Utils, Lasse Collins back. Und hat quasi jetzt geholfen, mitgearbeitet an dem neuen Release XZ-Utils 562, wo die betreffenden, nicht so schönen Codezeilen erstmal entfernt wurden. Ja, hoffentlich kehrt da ein bisschen Ruhe ein. Allen Beteiligten viel, viel Erfolg. Und ja, durch Zufall im Internet gestolpert, quasi falsch abgebogen, plötzlich Bild-ISOs von CentOS Stream 10 gefunden. Da scheint es auf den Mirrorn schon Bewegung zu geben. Das deutet darauf hin, dass es schon bald passiert. Ein offizielles Announcement gibt es noch nicht, aber wir sind durch Zufall drüber gestolpert, oder Leute im Internet sind drüber gestolpert, dass es auf den entsprechenden Mirrorn schon die ersten ISOs gibt. Christian hat keine Probleme damit, einfach mal ISOs runterzuladen, die nicht announced sind und auf seinen irgendwo zu installieren. Also die scheinen auch zu funktionieren, aber alles ohne Gewähr. Wir übernehmen keine Haftung.
Was soll da schon passieren, Felix? Ne? Ich meine, ist doch hier, wir sind doch alle eine Familie in der Open-Source-Welt. Das wird doch nie jemand Vertrauen ausnutzen.
What could possibly go wrong?
Berühmte letzte Worte. Nee, ich habe nur deswegen draufgeklickt, weil ich auch gesehen habe, dass parallel einer der Menschen, die beim CentOS Stream-Projekt so CI/CD-Pipelines verantworten, auch irgendeinen Screenshot gepostet hat von einem AirSync oder so, wo ich CentOS 10 ISOs gesehen habe. Und da dachte ich mir, okay, das scheint zu passen. Das ist jetzt ja auch keine mega shady URL. Also es ist halt der offizielle Mirror-Server vom CentOS Stream-Projekt. Und dann dachte ich so, das sieht halbwegs legit aus. Und also hat auch in der VM wunderbar funktioniert. Ne? Hab mir da jetzt ein aktuelles CentOS Stream installiert. Hat die Kernversion, die auch Fedora 40 hat, ja, was ja davon abgezweigt wurde. Von daher, ja, vielleicht nicht jetzt hingehen und das in der Produktion installieren, sondern vielleicht mal das erste offizielle Announcement abwarten. Aber wer ungeduldig ist und schon mal reinsneaken möchte, feel free. Und damit kommen wir zu den Tooltips der Folge. Und mein Tooltip für den Monat ist Nextcloud News. Das habe ich nach längerer Zeit mal wieder angepackt. Und das ist im Wesentlichen für eure Nextcloud-Installation ein RSS-Reader. Ich habe nämlich einfach mal eine Lösung gesucht, wo ich News direkt sammeln kann, zentral. unter anderem halt eben auch für diesen Podcast in der Vorbereitung. Also wir lesen halt verschiedene News-Sites und Themen, die wir finden. Die sammeln wir zentral in einem Dokumententool. Und damit ich jetzt mir nicht immer selbst E-Mails hinschicken muss oder das woanders aufschreiben muss, dachte ich, das hat doch schon einen Grund, warum es diesen RSS-Standard so lange gibt. Und dann habe ich mir mal wieder Nextcloud News angeschaut. Funktioniert wunderbar. Es gibt mit Next News, auch da gibt es Links zu in den Shownotes, eine wunderbare iOS-App für mobiles Lesen und Pflegen. Das habe ich halt eben einfach auf Smartphone, iPad und kann dann ganz gemütlich auf der Couch liegen und Nachrichten lesen und kann die mir dann da einfach mal bookmarken, geräteübergreifend. Es gibt im Moment einen relativ nervigen Design-Bug in der UI. Also Nextcloud-Add-ons haben ja in aller Regel auch dann noch einen UI-Part. Das sieht ziemlich kaputt aus und habe relativ schnell gefunden auf GitHub, dass es ein Known Issue ist. Es ist eine Alpha-Version gerade schon in Entwicklung und die kann man auch schon installieren. Den Kommentar auf GitHub findet ihr auch in den Shownotes. Damit funktioniert das. Also es ist eine Alpha-Version. Der Fix zumindest ist eine Alpha-Version. Und das funktioniert aber wunderbar für mich. Ich habe da keine Fehler feststellen können und man kann da auch hunderte Favoriten reinpasten und das funktioniert ohne weitere Probleme. Und ja, nutze ich seitdem sehr gerne für diesen und andere Podcasts für die Vorbereitung. Hat mein Leben bereichert. Wie macht ihr das eigentlich? Habt ihr RSS-Reader oder benutzt ihr lokale Bookmarks? Wie arbeitet ihr da?
RSS habe ich nie irgendwie... Bin ich, glaube ich, zu spät gekommen, habe ich nie mehr einen Weg reingefunden, dass das so ein noch ein richtiges Ding war. Und jetzt gibt es da keine Werbung mehr. Das heißt, alle News-Seiten, die sowas mal unterstützt haben, da funktioniert das immer noch so halbherzig. Von daher habe ich einfach, wenn ich was Interessantes finde, dann schicke ich das meistens einfach an Christian und der packt das in den Sendungsplan.
So geht's auch. Der persönliche RSS-Service, ja, dass er in Christian steht für RSS. Wie machst du das, Felix?
Ich paste die Sachen tatsächlich. Ich habe so ein To-Do-Tool quasi, so eine große Liste. Und da paste ich die Sachen immer unter muss ich noch lesen rein. Ist eine lange Liste. Muss ich noch lesen.
Habe ich früher auch so gemacht. Deswegen habe ich mir jetzt auch diesen Reader mal geholt. Ich hatte sowas früher schon mal gehabt. Und auch wenn Webseiten das nicht mehr groß bewerben, das ist meistens, wenn man in den Quellcode guckt, eine der ersten Zeilen. Also das findet man relativ schnell raus. Und Firefox zeigt das, glaube ich, auch an, wenn eine Seite RSS-fähig ist. Da gibt es irgendwo ein Submenü, da findet man das. Und dann kann man das dann auch in das Tool pasten. Also es lohnt sich wirklich, sich ein dediziertes Tool dafür anzuschauen und nicht die todo.txt noch länger werden zu lassen. Da sage ich als jemand, der auch eine super lange To-Do-TXT hat und die sehr gerne nutzt und auch immer verteidigt. In dem Fall habe ich jetzt eine bessere Lösung gefunden und vielleicht hilft es euch ja auch. Was ist dein Tipp, Jan?
Ich habe heute TreeSitter mitgebracht. Das kennt man vielleicht, wenn man irgendwie viel mit Vim rumbastelt und rumprogrammiert. Das ist eine Parser-Bibliothek. Damit kann man Parser für Programmiersprachen bauen. Und ich baue damit tatsächlich gerade selber an einem Parser rum und das gefällt mir bis jetzt echt gut. Also man schreibt das irgendwie man schreibt die Grammatik in JavaScript, lässt dann TreeSitter Generate rüberlaufen und dann hat man einen funktionierenden Parser und kann mit dem Syntaxbaum rumspielen.
Oh, cool. Das klingt spannend. Da fallen mir auch ein paar Dutzend nicht sehr produktive und sehr wichtige Ideen ein, die man damit aber mal umsetzen könnte. Nur mal so rein aus Interesse. Willst du spoilern, was für einen Parser du da baust?
Das ist eine längere Story. Okay. Und zwar habe ich mir gedacht, ich hätte gerne mal ein Tool, wo ich mehrere Fenster auswählen kann und dann mit dem Hotkey dazwischen wechseln kann für Screensharing. Mhm. Dass ich nicht meinen ganzen Bildschirm freigeben muss, sondern nur einen Teil des, also nur ein paar Fenster. Und da habe ich gedacht, okay, schreibst du in Rust. Rust kannst du echt gut und ich hast keine Lust, dich irgendwie mit Swift oder Objective-C auseinanderzusetzen. Da habe ich gesehen, okay, es gibt sogar macOS-Bibliotheken für Rust. Das hat auch soweit funktioniert. Dann habe ich damit so ein bisschen angefangen und habe gesehen, das läuft ja irgendwie nur so halb gut und der eine Aufruf, den ich brauche, um das wirklich zu testen, der funktioniert auch nicht aus Rust raus. Und dann habe ich jetzt angefangen, ein bisschen zu diesem Projekt beizutragen, die diese Bindings machen und ein Thema, an dem ich gerade sitze, ist automatisierte Dokumentation, also aus den Apple-Dateien die Dokumentation extrahieren und nach Rust übersetzen. Und da versuche ich jetzt gerade einen Parser zu schreiben und das ist gar nicht so leicht.
Wahnsinn, wie das jetzt in einer Minute gnadenlos eskaliert ist von ich will nicht immer aus Versehen meinen ganzen Bildschirm teilen zu ich contribute zu einem Projekt, um automatisiert meinen Parser zu bauen, damit ich da sinnvoll in einer adäquaten Zeit beitragen kann. Schön.
Ja.
Wie sieht's bei dir aus, Felix? Was ist dein Tool-Tipp?
Ich habe einen Last-Minute-Tipp. Ich musste bis kurz vor Schluss überlegen. Und ich habe dann einfach was, vielleicht ist es auch ein banaler Tipp für manche oder haben das schon tausendmal gehört, benutzt überhaupt nichts Neues. Aber ich habe das heute Morgen mal benutzt oder heute Morgen mal wieder benutzt. Und deswegen dachte ich einfach mal Reminder, Erinnerung, dass es das gibt. Caddy Web Server. Caddy ist deswegen irgendwie ganz cool, weil es relativ schlanker, schmaler Webserver ist irgendwie und vor allen Dingen, weil er ohne Extras quasi direkt schon verschiedene Varianten hat, HTTPS einfach irgendwie, also Zertifikate zu bauen. Du kannst tatsächlich einfach prinzipiell, wenn du einen Container mit startest, kannst du so auch eine lokale, also kannst auch sagen, okay, welche Namen sollen die haben und der hat quasi automatisch eine Self-Signed CA, dann müsstest du quasi nur dem Caddy-Cert, das quasi da ist, trusten und du hättest quasi für deinen Rechner direkt eine CA, also für die Webserver. Oder du kannst quasi Acme onboard, das heißt, du kannst quasi einfach in die Caddy-Config schreiben, hey, das ist der Acme-Server und dann löst er das Zertifikat da.
Cool.
Ist relativ kompakt und irgendwie, ja.
Cool, habe ich noch nie gehört, um ehrlich zu sein. Sieht ganz nett aus. Ich habe die Seite hier parallel mal offen. Da gibt es sogar.
Das ist ein guter Tipp sogar.
Ja, ist super, wirklich. Also auch Syntax relativ einfach lesbar. Also ich spreche mir immer so einen halben Zacken aus der Krone. Ich habe so ein automatisiertes Docker-Setup für irgendwelche Applikationen, die ich extern hoste. Und da ist so ein Nginx-Proxy davor. Und wenn nach irgendeinem Update irgendwas nicht geht, dann ist das immer super schmerzhaft, das zum Laufen zu kriegen. Und das ist eine Konfigurationssprache, die echt leicht verständlich zu sein scheint. Und es gibt ja sogar Adapter für Nginx und andere Formate, damit man die einfach benutzen kann. Also man kann mehrere Konfigurationswege wählen.
Das, wenn man weiter runter guckt, das habe auf der Caddy, das habe ich selber noch gar nicht gesehen. Das erinnert mich an Uni. Das war, es gibt quasi so ein, da hat sogar ein Paper. Unten sind so Paper, Security Paper. Dieses, und es scheint so ein Ding zu sein unter Security Researchern, dass die immer einfach so richtig ulkige Namen für ihre Paper brauchen. Das war schon immer, wir mussten auch richtig viel davon lesen und das ist immer ein bisschen ulkig. Und dieses I have no idea what I'm doing on the usability of deploying HTTPS und das wäre genau dein Fall, wo du gerade meintest, dass quasi das natürlich auch eine Schwachstelle ist, quasi in dem Einsatz verschiedener Webserver, nicht nur die Algorithmen, die dabei verwendet werden, und deren Implementierung, sondern auch quasi die Nutzbarkeit der Config, wenn quasi 80% der Admins nicht in der Lage sind, eine sichere Config zu deployen.
Ja.
Das wäre die interessante Frage, worum es darum geht in dem Paper. Müsste man sich nochmal vielleicht, schreibe ich das auf die Readliste und damit können wir den Deckel drauf machen.
Genau, ja. Ja, cool, aber absolut richtig, was du gerade gesagt hast. Wenn die UX halt irgendwie blöd ist, dann ja, kannst du halt deine User auch nur bedingt blamen. Und Caddy gucke ich mir echt mal an. Ist auch in Golang geschrieben, sehe ich gerade. Ist also auch auf der Hipness-Skala nicht bei null. Von daher, klingt doch gut. Kommt auf die Liste. Vielen Dank für den Tipp, Felix. Und damit machen wir wirklich mal den Sack zu. Nach etwas über anderthalb Stunden ist wieder viel passiert im Juni, also das Sommerloch, das scheint noch nicht angefangen zu haben. Wenn ihr es bis hierhin ausgehalten habt, liebe Zuhörer, dann freuen wir uns sehr darüber. Feedback ist uns weiterhin sehr wichtig. Ideen, Wünsche oder Tooltips gerne per E-Mail an podcast@sva.de. Gerne aber auch als Kommentar über Podigy oder den Podcatcher eurer Wahl. Da dürft ihr uns auch sehr gerne bewerten, wenn ihr mögt. Und auf Social Media könnt ihr auch sehr gerne den Hashtag der Folge benutzen. Und der lautet 21RISKIO. In dem Sinne, lasst euch gut gehen, einen schönen restlichen Juni. Und dann hören wir uns spätestens nächsten Monat wieder, Jan und Felix.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.